Was aber super spannend war, weil das ist für mich immer super wichtig, wenn man überlegt, wie baut man so ein Produkt, ist, was sind die Gewohnheiten und wann liest man wie Nachrichten? Und da gibt es dann halt so drei ganz klare Phasen, die sich auch rausgebildet haben. Morgens, mittags und abends ist so ein bisschen immer die Momente, wo viele, zumindest von denen, die wir befragt haben, dann auch Nachrichten konsumieren. Morgens ist es dann eher so ein, gib mir in 30 Sekunden irgendwie die Übersicht, weil ich will einfach nur wissen, was wichtig ist. Mittags ist es dann eher so, okay, ich lese jetzt einen Artikel, der irgendwie vielleicht auch arbeitstechnisch relevant ist. Und abends war ganz spannend, haben wir dann auch so ein bisschen in unseren Benachrichtigungen und auch in der Kuratierung und wann welche Artikel rauskommen, haben wir halt auch beispielsweise gesehen, dass Leute gerne eher so Good News, gute Nachrichten vorm Schlafen gehen lesen, was psychisch natürlich auch eine sehr interessante Herangehensweise ist.
Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast, in dem ihr von führenden Abo-Unternehmen lernt, wie sie Abonnenten gewinnen und glücklich halten. Mein Name ist Lennart Schneider und die heutige Folge ist ein bisschen außergewöhnlich. Das Interview mit Benjamin Matejew habe ich nämlich schon vor einigen Monaten aufgenommen und kurz bevor ich es dann veröffentlichen wollte, schrieb mir Ben nochmal, ob wir telefonieren könnten, weil er wichtige Neuigkeiten hat. Ben ist Mitgründer eines Berliner Startups namens Informed, das oft als eine Art Spotify für Journalismus bezeichnet wird. Manche von euch kennen ihn vielleicht auch schon aus der Live-Episode von der Republika, wo wir genau über dieses Thema diskutiert haben. Ich war von Ben so begeistert, dass ich mit ihm unbedingt nochmal eine eigene Episode aufnehmen wollte, in der er uns erklärt, wie man als Startup ganz systematisch ein neues Abo-Produkt konzipiert, Nutzergespräche führt, Ideen testet und dann im Markt launcht. Das haben wir gemacht und ich finde, das Gespräch ist sehr hörenswert geworden, weil Ben auch auf jahrelange Erfahrung bei Wunderlist und bei Microsoft zurückgreifen kann und methodisch einfach einiges auf dem Kasten hat. Der einzige Haken ist, dass Ben mir dann am Telefon erzählt hat, dass sie gerade dabei sind, ihr Geschäftsmodell ziemlich weitreichend neu aufzustellen. Damit ist manches aus dem Gespräch nicht mehr ganz aktuell, aber aus meiner Sicht trotzdem spannend. Deswegen ist die Episode jetzt zweigeteilt. Am Anfang hört ihr ein kleines Update, was sie jetzt machen und welche Chancen Ben für künstliche Intelligenz im Journalismus sieht. Und danach hört ihr dann eine etwas gekürzte Fassung unseres Ausgangsgesprächs. Auch wenn das jetzt ein bisschen verwirrend klingt, bleibt dabei, es lohnt sich auf jeden Fall. Hallo Ben.
Hallo Lennart.
Ihr seid gerade dabei, einen sogenannten Pivot hinzulegen. Für die, die nicht in der Startup-Welt unterwegs sind, das ist eine Neuausrichtung des Unternehmens, also neues Geschäftsmodell, neuer Markt auch, in dem ihr euch bewegen werdet. Würdest du uns mal einen ganz kurzen Überblick geben, woher kommt ihr, wie richtet ihr euch jetzt neu aus? Wie sieht dieser Pivot aus?
Sehr gerne. Informed ist eine Consumer News App, die wir in den letzten 2-3 Jahren aufgebaut haben, wo wir die besten Artikel von Premium Publishern in einem Abo kuratiert haben, für die Menschen, die sozusagen einen Platz suchen, wo sie Premium Inhalte lesen können. Im letzten Jahr haben wir aufgrund von dem ganzen Trend, der sich rund um AI dreht, auch verschiedenste sogenannte AI-powered Feature in unsere App mit eingebaut, in unsere User Experience und haben gesehen, dass AI das Lese- und Nutzungsverhalten unserer Nutzer wirklich maßgeblich verändert hat. Die Leute wollen kürzere Zusammenfassungen lesen, die wollen Artikel als Audioversion hören, die wollen eine andere Art von Übersicht bekommen. Und wir haben im letzten Jahr sehr viel mit AI experimentiert und haben sehr gute Ergebnisse damit auch beim Nutzerverhalten gesehen und haben jetzt die Chance ergriffen, einen neuen Business-Strang bei Informed aufzubauen, wo wir sogenannte Large Language Modelle, also die Technologie, die hinter ChatGPT und Co. steckt, als Custom-Angebot für Verlage anzubieten.
Kannst du da ein bisschen konkreter werden, wie das dann für die Verlage aussieht? Was wären so Use Cases?
Genau. Wenn du ein sogenanntes Large Language Model, das basiert auf einer Technologie, die erst 2018 rausgekommen ist, die erst überhaupt sowas wie ChatGPT oder OpenAI ermöglicht hat. Wenn du so eine Technologie nutzt, musst du erstmal dieses Modell auf deine Erwartungen und deine Ziele hin trainieren. Das heißt, du nimmst die Inhalte eines Verlages, du nimmst gut laufende, beispielsweise Social-Media-Posts, Intros, Zusammenfassungen und du zeigst dieser AI auch die Ausgangstexte, die denen vorgegangen sind. Und diese AI trainiert sich dann sozusagen selber mit diesen Inhalten, um dann solche Ergebnisse selber produzieren zu können. Und das wollen wir, das haben wir beispielsweise bei Informed so genutzt, dass wir dann einen Artikel, den wir von beispielsweise der New York Times republishen, dazu wird dann automatisch eine Zusammenfassung generiert. Die verschiedenen Inhalte für unsere Social-Media-Kanäle werden automatisch generiert. Das ist eine Kombination eben aus diesem Training und aus sogenanntem Prompt-Engineering, wo wir sagen, wir würden gerne, dass die Zusammenfassung 4 Stichpunkte hat, die wichtigsten Fakten enthält, Meinungen rausnimmt, beispielsweise wenn es nur ein Faktenartikel ist. Und da haben wir sehr viele Runden gedreht, bis wir eben was gefunden haben, was für uns funktioniert und was allgemein auch einfach für andere Zeitungen, andere Stile etc. anpassbar ist.
Technisch gesehen klingt das für mich so, als wäre das eine Art von Feintuning plus Prompt Engineering. Das heißt, im Grunde steckt da wahrscheinlich zu, ich sag mal, 80-90% ein vortrainiertes Modell dahinter. Ihr gebt dann nochmal eine zusätzliche Textbasis rein, sodass es auf den Publisher nochmal spezialisiert wird und dann eben die Prompts. Verstehe ich das richtig?
Genau, das Zusätzliche dazu ist, dass es eben nicht auf OpenAI läuft, sondern dass wir ein beispielsweise jetzt am Anfang mit einem Open-Source-Modell wie Llama 2, Falcon oder eins der anderen, die jetzt gerade irgendwie groß auf dem Markt sind, Mistral aus Frankreich beispielsweise, mit denen je nach Use-Case, den der Publisher auch braucht oder den wir brauchen, eben nehmen und dann Feintune, Prompt Engineering, eine API davor setzen, damit es dann einfach ins CMS auch integrierbar ist. Und das eben komplett als Service. Nächstes Jahr irgendwann, wir haben jetzt schon mit ersten Experimenten angefangen, wäre es auch denkbar, ein eigenes Modell zu entwickeln. Das muss jetzt nicht unbedingt von null sein, weil das ist dann auch relativ teuer gerade noch. Aber dass wir sozusagen eins der Open-Source-Modelle beispielsweise nehmen, vortrainieren und dann ein sehr verlagsspezifisches Modell auch anbieten.
Jetzt haben wir ja in der Hörerschaft viele Entscheiderinnen und Entscheider aus Verlagen. Wann sollte man sich bei euch melden und wer sollte sich bei euch melden? Das ist dein kurzer Werbeblock.
eigentlich ab jetzt. Wir haben jetzt auch schon erste Pilotprojekte, die demnächst starten und sind sehr gespannt auf die Ergebnisse. Wir sehen das jetzt auch quasi ein bisschen als Experimentieren zusammen mit den Verlagen, um gute Ergebnisse zu liefern auf dem, was wir auf unseren Erfahrungen und auf dem Stack, den wir schon aufgebaut haben. Eigentlich kann man sich jetzt schon melden. Wir sprechen gerade mit vielen Leuten in Verlagen, die quasi eine Art neue Verantwortung bekommen haben oder eine neue Stelle entwickelt wurde, die jetzt verantwortlich für AI sind. Das geht ganz weit nach oben, bis halt wirklich praktisch Leute, die das entweder im Newsroom selbst oder von der technologischen Seite sich anschauen. Und mit denen generell erstmal Austausch ist super und dann schauen, ob man da zusammenarbeiten will, sind wir also super offen und kann sich jederzeit jeder Verlag bei uns gerne melden.
Den Kontakt zu Ben findet ihr in den Shownotes. Vielleicht noch mal etwas konkreter gesprochen, was wären aus deiner Sicht so Use Cases, die du in den nächsten 1-2 Jahren im Verlagsumfeld siehst, die mit AI möglich werden?
1-2 Jahre ist tatsächlich eine sehr lange Zeit bei AI.
Ein, zwei Wochen.
also zum einen diese ganze Textgenerierung, die jetzt ja schon möglich ist, das ist das, was sozusagen in den letzten 6 Monaten super spannend war, weil da eben Prozesse automatisiert werden können, die, worauf, sage ich mal, von dem, was wir auch gehört haben, wenig Leute wirklich Lust haben. Auf der anderen Seite, was demnächst kommt und was jetzt, wo so ein bisschen schon experimentiert wird, ist beispielsweise, dass ein Verlag auf seinem Archiv einen Chatbot draufsetzen kann und dann kann ein Nutzer kommen und sagen, ich hätte diese 3 Fragen zum Thema X und die würde ich gerne beantwortet bekommen. Da gibt es auch quasi eine zusätzliche Technologie, die heißt Retrieval Augmented Generation. Da wird sozusagen alle Inhalte als Knowledge Datenbank an die AI rangehangen. Also da wird ein System drumherum gebaut und dadurch kann man eigentlich Halluzinationen auf ein wirkliches Minimum reduzieren, weil dieses System erst die Fakten aus dieser Datenbank zieht und dann die Generative AI eigentlich die Antwort um diese Fakten herum generiert.
So ein automatisiertes Fact-Checking.
Genau, automatisiertes Fact-Checking. Aber eben dadurch werden Archive nochmal ganz anders wahrgenommen und können auch ganz anders genutzt werden vom Nutzer. Bei Informed und eben auch früher in meiner Erfahrung mit anderen Journalismus-Startups wie The European, weiß ich, dass eine Suche relativ schwer umzusetzen ist, um genau das zu treffen, was ein Nutzer gerne haben will oder wo man auch versteht, was der Nutzer eigentlich gerade suchen will. Und ich glaube, dass mit AI da nochmal ein ganz anderer Zugang möglich ist. Und was wir auch gerade intern testen, was super spannend ist, sind halt komplett neue Formate, die automatisch generiert werden. Können wir in 3-4 Monaten Infografiken, die aktuell sehr viel Zeit brauchen, komplett automatisch aus 3, 4, 5 verschiedenen Artikeln generieren? Oder können wir zu bestimmten wirtschaftlichen Themen interessante Voraussagen treffen, die auf historischen Inhalten basieren, die der Verlag hat? Also was super spannend ist, gerade weil wir uns in diesem Segment bewegen, ist, dass Generative AI braucht sehr viel Text, um super spannende Sachen damit zu machen. Und Verlage sitzen, glaube ich, fast auf den meisten Inhalten, die gerade vielleicht auch noch nicht ganz so zugänglich sind, weil ja auch Verlage gerade links und rechts OpenAI zum Teil blocken, um bestimmte Sachen oder bestimmte Konsequenzen zu vermeiden, die vielleicht früher mit Google und Facebook auch passiert sind.
Mhm. Hast du schon so eine Vorstellung, wie da in Zukunft vielleicht auch die Geschäftsmodelle drumherum aussehen werden? Also glaubst du eher, dass das dann Premium-Features für die Abonnenten sein werden? Glaubst du, dass das vielleicht sogar mit Micropayments nochmal einzeln bezahlt wird, weil die einzelnen KI-Abrufe ja auch explizit Kosten auf den Servern verursachen? Glaubst du, das sind eher Maßnahmen, um neue Nutzer zu gewinnen, um das, die Brand aufzuladen? Hast du da schon eine Idee oder denkst du, das wird sich einfach erst zeigen?
Ich glaube, da wird jetzt schon ganz viel gesprochen und experimentiert. Also mit einem Verlag, mit dem wir gesprochen haben, die sind gerade dabei, in so einer Art, also in ihrem eigenen Chatbot, den sie intern entwickeln, auch verschiedene Varianten von Werbung zu testen. Also wie kannst du innerhalb eines Gesprächs dann wieder Werbung schalten und was dann wieder für den Werbetreibenden interessant ist. Ich glaube, da wird's wirklich ganz verschiedene Arten geben, wie das umgesetzt wird und was jetzt auch gerade getestet wird. Premium für die Abonnenten auf jeden Fall, also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Gleichzeitig kann es auch fast schon Teil des Conversion Funnels werden, also dass man das einfach als Preispunkt für den Conversion Funnel nimmt, weil wenn wir jetzt beispielsweise 5, 6 verschiedene Teaser automatisch zu einem Artikel generieren und diese in A/B-Tests mit verschiedenen Zielgruppen entweder auf der Seite oder woanders auch getestet werden und dadurch eben die Conversion von Besuchern zu Nutzern oder Nutzern zu Abonnenten optimiert wird, dann sind das ja Kostenpunkte, die in Kauf genommen werden.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Was ich im Softwarebereich im Moment spannend finde, ist, dass viele Unternehmen das als eine Upgrade-Möglichkeit auch nutzen. Also, dass das dann nicht Teil des Standard-Price-Abos ist, sondern dass es dann nochmal Zusatzpreise gibt und man dadurch dann den ARPU, den Revenue per User, steigern kann. Glaubst du, da wird es für die Verlage auch eine Möglichkeit geben, dass man profitabler werden kann durch diese KI-Features für bestimmte Teilzielgruppen?
Ich glaube, für bestimmte Teilzielgruppen auf jeden Fall, vielleicht auch eher im, sagen wir mal, Prosumer- oder B2B-Bereich, wo eben dann auch die Recherche nach bestimmten Themen, Faktencheck viel schneller funktioniert und man viel schneller an das Ziel, an das Ergebnis kommt, was man erreichen will. Für den Consumer vielleicht müsste man schauen, ob das eine nette Spielerei ist oder ob das so viel Mehrwert bringt. Vielleicht kann man es vergleichen mit, dass man jeden Artikel als eingesprochenes Audio-Feature anbietet. Hätte man vielleicht auch in einen eigenen Abo-Tier packen können. Haben die meisten, glaube ich, nicht gemacht, wenn es jetzt nicht gerade Teil des Kerngeschäftsmodells eines Startups beispielsweise ist, sondern einfach eher als Erweiterung. Genau. Aber ich glaube, gerade im B2B-Bereich könnte das sehr spannend sein als zusätzlicher ja, Business- oder Pro-Tier.
Ich bin sehr gespannt, was da in den nächsten Monaten, Jahren, Wochen, Tagen auf uns zukommen wird. Jetzt möchte ich aber kurz nochmal zurückspringen, und zwar zu eurer Consumer-App. Wie wird es denn mit der jetzt weitergehen nach eurem Pivot?
Genau, die läuft weiter. Wir haben uns dazu entschieden, weiter mit freien Inhalten, also weiterzumachen mit freien Inhalten. Das funktioniert auch aktuell gerade ganz gut. Gleichzeitig haben wir haben wir einen Merger mit einem verwandten AI-News-Startup Recast gemacht. Oder durchgezogen, vollzogen, was uns sehr gefreut hat, weil wir eine sehr gute Pro-Subscription unseren Subscribern weiterhin anbieten können mit Recast. Gleichzeitig finden wir jetzt in den nächsten Monaten auch mit Recast heraus, wie sozusagen die Zukunft unserer Free-App informed aussehen wird. Und sehen aber, dass die Kombination aus freien Inhalten, Summaries, einer guten Leseexperience eigentlich vielen Leuten tatsächlich auch sehr gut gefällt. Und damit würden wir auch erstmal eine ganze Weile weitermachen und schauen, wie sich das entwickelt.
Ihr habt ja vor kurzem dann eure Abonnentinnen und Abonnenten darüber informiert. Wie habt ihr das genau gemacht und was waren die Reaktionen, die ihr zurückbekommen habt?
Genau, wir haben unseren Abonnenten und auch unseren Free-Nutzern eine E-Mail geschickt und gesagt, dass wir im Consumer, also in unserem Consumer-Business jetzt mit Recast mergen, weil wir eben die Zukunft von News auch im AI-Bereich sehen und dass AI da eben einen sehr großen Impact haben wird. Und wir uns sehr darauf freuen, was auch Recast mit uns zusammen in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren entwickeln wird. Und alle Nutzer haben ein Abo bei Recast bekommen, je nachdem, wie lange sie bei uns da waren, und können aber auch weiterhin die Informed-App umsonst nutzen. Und also die meisten haben es sehr positiv aufgenommen. Wir haben sehr viel Zuspruch bekommen, auch einige Gratulationen, dass wir diesen Merger jetzt durchgezogen haben. Das war insgesamt eigentlich recht positiv.
Jetzt kommen wir ja gleich nochmal zu unserem ursprünglichen Interview, das wir schon vor ein paar Monaten aufgenommen haben, in dem du uns ein paar Tipps an die Hand gibst, wie man so ein Abo-Produkt entwickelt, launcht, konzipiert, testet. Jetzt nochmal mit etwas mehr Abstand. Gibt es so ein paar Sachen, die du jetzt in den letzten Monaten auch nochmal gelernt hast, die vielleicht Dinge revidiert haben, wo du nochmal Dinge hinterfragt, überdacht hast, die du vorher geglaubt hast?
Ich glaube nicht. Ich glaube vieles, also ich glaube alles oder fast alles von dem, was wir besprochen haben, da müsstest du mich dann auch nochmal ein bisschen dran erinnern, weil es ja auch schon ein bisschen her, dass wir gesprochen haben. Aber ich glaube, dass viel von dem, was wir damals im Gespräch hatten, einfach allgemeingültig ist für Abo-Modelle und für Consumer-Subscription-Modelle insgesamt. Mir fällt jetzt nichts ein, was ich so konkret revidieren würde oder überdenken würde. Ich glaube, da kommt vielleicht irgendwann auch nochmal ein längerer LinkedIn-Post mit Learnings aus den letzten Jahren, weil das ja auch immer gut ist zu reflektieren. Genau, aber aktuell fällt mir da eigentlich nichts ein.
Okay. Also wenn ihr diesen LinkedIn-Post von Ben sehen wollt, dann folgt ihm jetzt direkt bei LinkedIn, dann verpasst ihr den nicht mehr. Damit danke, Ben, dass du dir jetzt auch nochmal die Zeit genommen hast, um uns über euren aktuellen Stand, um uns über euren Pivot und eure Gedanken zu KI im Journalismus ein kleines Update zu geben. Fand ich sehr informativ. Und jetzt wünsche ich den Hörerinnen und Hörern viel Spaß mit unserem ursprünglichen Interview, das vielleicht noch einen etwas früheren Stand von Informed repräsentiert. Also behaltet das immer im Hinterkopf, aber ich glaube trotzdem, das meiste, was ihr hören werdet, ist methodisch, wie Ben ja gerade schon gesagt hat, allgemeingültig und ihr könnt trotzdem sehr viel davon lernen. Hallo Ben.
Hi.
Manche der Hörerinnen und Hörer kennen dich vielleicht schon aus der Folge zur Republika. Da warst du ja auch einer der Gäste auf der Bühne. Und wir hatten damals über das Thema gesprochen, ob es ein Spotify für News braucht. Und mein Gefühl ist immer, wenn man euch irgendwo in der Fachpresse liest, dann wird dieser Vergleich sofort herangezogen. Und ihr bemüht euch immer mal wieder, euch davon auch abzugrenzen, zu distanzieren, zu sagen, dass ihr das eigentlich streng genommen dann doch nicht seid, aber irgendwie dann doch. Würdest du uns vielleicht mal erklären, inwieweit es auf euch zutrifft und was ihr genau macht bei Informed?
Gerne. Ich bin einer der Gründer von Informed. Wir haben insgesamt 3 Gründer. Und Spotify for News ist ein sehr interessanter Vergleich, weil wir haben halt auch relativ früh gemerkt, wenn wir angefangen haben zu pitchen, wenn wir die Idee entwickelt haben, und wir kennen das ja auch so ein bisschen aus der Gesellschaft, Vergleiche, die einfach sind, die nimmt man halt gerne auf. Und das funktioniert auch zum Teil für uns, weil natürlich wollen wir eine Plattform bauen, wo Nachrichten aus verschiedensten Quellen gut zugänglich gemacht werden für eine breite Masse an Nutzern. Und das auch mit einem Fokus auf Inhalten, die normalerweise hinter mehreren Paywalls sind, beispielsweise. Und da ist der Vergleich zu Spotify natürlich sehr nahe, aber auch nicht ganz richtig, weil wir mit ganz anderen Bedingungen gestartet sind und auch einem ganz anderen Markt. Als Spotify damals gestartet ist, gab es eigentlich in dem Sinne noch keine digitalen Angebote. Man hatte sowas wie iTunes, wo man sich für 99 Cent den einzelnen Song kaufen konnte, und man hatte, weiß nicht, wer sich noch dran erinnern kann, aber LimeWire, Napster, was waren die, eDonkey, die ganzen Download-Portale, die Torrent-Geschichten.
Wo man immer schon ein bisschen gezittert hat, dass man mit einem Bein gerade im Gefängnis steht.
Gefängnis oder dass man sich irgendein Virus eingefangen hat oder, genau, gab ja tausende Sachen, die irgendwie nicht so gut daran waren. Und da ist Spotify ja auch in einem sehr anderen Markt gestartet. Die Labels, wovon es auch nur 5 gibt weltweit, hatten kein eigenes Angebot, die hatten kein eigenes Abo. Das heißt, da kam natürlich Spotify fast so als eine Art Rettung in dem Moment. Jetzt nachträglich, 15 Jahre später, gibt es ja natürlich andere Herausforderungen, neue Fragen, die man sich stellen kann zu dem Businessmodell. Aber das war natürlich ein sehr spannendes Angebot, und die mussten, also es gab kein digitales Angebot, es gab kein Abo-Angebot, und Spotify kam halt da rein und hat gesagt, lass uns ein Abo starten, wir beteiligen die 5 großen Labels, und damit waren sie ja jetzt auch relativ erfolgreich, hatten natürlich auch, genau, also eine andere Ausgangslage. Wir sind in 2021 mehr oder weniger damit gestartet, dass fast jede große oder größere Zeitung entweder schon ein Abo-Modell hat, gerade dabei ist, es zu implementieren, oder selber oder plant, eins zu implementieren. Und das ist natürlich eine ganz andere Ausgangslage. Gleichzeitig haben die Zeitungen natürlich auch die Herausforderung, dass der normale Nutzer vielleicht ein Abo, maximal 2 Abos abschließen würde, und damit lassen sie eigentlich auch wiederum Geld auf der Straße liegen, was eventuell anders eingenommen werden könnte. Und da kommen wir ins Spiel. Das ist sozusagen eine der Startpunkte oder Ideen, Ausgangssituationen, mit denen wir Informed gestartet haben.
Wie liefen denn so eure ersten Gespräche mit den Verlagen? Also ab wann seid ihr auf die zugegangen, und wie haben sie reagiert, als ihr gepitcht habt?
Wir sind nicht sofort auf die zugegangen, und wir sind auch nicht auf die Deutschen zugegangen, da wir auch noch keine deutschen Verlage im Angebot haben, sondern wir sind auf eine leicht andere Zielgruppe, wenn es um die Verlagsseite geht, angegangen. Und das sind die großen englischen, internationalen. Was wir aber erstmal gemacht haben, ist, wir haben relativ viel Research betrieben. Also ich komme eher aus der Product-Tech-Seite eines Unternehmens. Ich war lange Zeit Entwickler, Product-Manager in verschiedensten Unternehmen, und einer meiner Mitgründer kommt halt aus dem Journalismus. Er war lange Zeit bei der Financial Times Deutschland, bei der Kapital, und wir beide wussten, dass wir natürlich hoffentlich eine gute Intuition haben, was wir da bauen wollen, aber dass natürlich auch sehr viel User Research notwendig ist, um zu verstehen, wie die Leute Nachrichten konsumieren, was sie eigentlich wollen. Und deswegen haben wir auch erstmal, bevor wir überhaupt irgendwas angefangen haben zu designen, zu bauen, zu konzipieren, haben wir erstmal 3 Monate sehr, sehr tiefgründigen Research betrieben, quantitativ, qualitativ, Tagebuchstudien, und haben wirklich versucht, den normalen Nachrichtenkonsumenten auch besser zu verstehen. Und erst dann, als wir ein paar Erkenntnisse und Resultate hatten, sind wir dann auf die Verlage zugegangen. Und da ist es eigentlich ein relativ spannendes Feld, weil wir auch nicht nur in unserem Research, aber es kommt jedes Jahr auch vom Reuters Institute ein Reuters Digital News Report raus, und der beschäftigt sich auch sehr viel mit Gewohnheiten und des Nachrichtenkonsums und mit Bezahlgewohnheiten der Nachrichtenkonsumenten. Und da Und in unserem Research haben wir halt gesehen, dass es eine Zielgruppe gibt, die heute schon 1 bis 2 Abos hat. Die würden wir vielleicht auch als News Junkie bezeichnen. Die wollen sehr informiert sein. Die investieren auch 1 bis 2 Stunden am Tag in Nachrichten und sind halt sehr bereit, für Nachrichten zu zahlen und haben meistens auch schon so ein bisschen ihre Favorites. Also der eine liest dann beispielsweise oder zahlt für den Spiegel und den Economist. Dann gibt es eine große Menge an Leuten, die immer noch sagen, es gibt genug Nachrichten umsonst im Netz, ich würde dafür niemals zahlen. Und dann gibt es in der Mitte so ein größeres Segment, das ist größer als die beiden am Rand sozusagen, die sagen, ich würde gerne für Nachrichten zahlen. Ich will auch Journalisten und Journalismus generell supporten, weil das wichtig ist für unsere Gesellschaft auch und für die Welt. Aber ich habe noch nicht das richtige Angebot gefunden. Und damit sind wir eigentlich zu den Verlagen gegangen, beispielsweise der New York Times, der FT, dem Economist, die jetzt auch alle Partner sind, und haben gesagt, probiert es doch einfach mal aus. Versucht mit uns zu kollaborieren, gebt uns einen Teil eurer Inhalte. Wir kuratieren das, starten auch in der Nische und auch teilweise in einem anderen Markt, beispielsweise Europa, wo wir auch mit dem Launch unseres Produktes offiziell letztes Jahr dann unseren Marketingfokus hatten und konnten sie auch relativ schnell überzeugen. Und das war eigentlich eine sehr interessante Erkenntnis, weil wir gesehen und auch verstanden haben, dass gerade die Partner, mit denen wir jetzt auch partnern, schon an einem ganz anderen Punkt sind. Die haben ihr Abo-Modell schon vor 7, 8, 10, 15 Jahren teilweise, also ihr digitales Abo-Modell vor 5 bis 15 Jahren gestartet und sind jetzt mittlerweile an so einem Punkt, wo das Wachstum mehr oder weniger sehr schwierig ist, also auf so einem Plateau gelandet ist und sich jetzt links und rechts auch umschauen, wie man halt zusätzliche entweder Nutzer gewinnt oder zusätzliche Umsatzkanäle aufbauen kann.
Ich erinnere mich noch, dass du das Argument auch auf der Republika schon erwähnt hattest. War das so ein Argument, was euch von Anfang an bewusst war, oder habt ihr das in den ersten Gesprächen mit den Verlagen gemerkt, dass das so wirklich der kleine Painpoint oder die Einflugschneise ist, über die ihr die überzeugen könnt? Also wie habt ihr diesen Insight gefunden, um an sie dran zu treten?
Der Insight kam tatsächlich mit den Gesprächen. Also als wir gestartet sind und auch das erste Investment eingesammelt haben, meinten wir, eine App, wie informt, die bauen wir, das ist gar kein Problem, aber die Verlage müssen wir erstmal überzeugen. Und eigentlich war es genau andersherum. Die richtige App und die richtige User Experience zu bauen, war in dem Fall viel schwieriger, als die ersten Verlage zu überzeugen. Und genau, das kam erst Stück für Stück mit den Gesprächen, und wir konnten dann aber auch innerhalb von 6 bis 9 Monaten, also wenig Zeit war es jetzt auch nicht, was auch für ein Startup natürlich, wenn man das erste Geld einsammelt und vielleicht so 12 bis 24 Monate Zeit hat, um die erste Version zu bauen und zu validieren, ist das jetzt auch nicht wenig Zeit. Aber in 6 bis 9 Monaten haben wir dann die ersten 15 Partner an Bord gehabt.
Das finde ich bei euch auch sehr, sehr spannend, weil ihr seid ja in so einem zweiseitigen Markt unterwegs. Ihr habt einerseits die Nutzer, die ihr überzeugen müsst, andererseits die Verlage, die ihr überzeugen müsst. Viele der Hörerinnen und Hörer kennen die Situation so ein bisschen, weil sie eine andere zweite Seite haben, nämlich die Werbepartner, die sie für Geschäftsmodelle oft noch involvieren müssen. Was ist dein Ratschlag für jemanden, der jetzt ein neues Produkt in den Markt bringen möchte, 2 Zielgruppen bedienen muss? Wie startet man da? Also wie findet man raus, wie die Bedürfnisse auf beiden Seiten aussehen? Wie findet man auch quasi das Modell, wo man keine Kompromisse dann für die jeweiligen Seiten machen muss? Wie seid ihr da rangegangen?
Bei einem klassischen Marktplatzmodell wie unserem oder wie dem, was du gerade beschrieben hast, hast du ja sozusagen das Henne-Ei-Problem, nennt man das auch. Und das ist irgendwie auch ganz klassisch in so Startups, die dann ein Marktplatzmodell aufbauen. Und du versuchst eigentlich, die eine Seite ohne die andere Seite erstmal irgendwie aufzubauen. Und das, weil sonst kriegst du das Marktplatz- oder Henne-Ei-Problem auch nicht gelöst, weil du die eine Seite für die andere brauchst und andersherum auch. Deswegen sind wir auch zuerst zu den Verlagen und haben gesagt, okay, wir würden gerne von euch beispielsweise Inhalte lizenzieren, haben dann erste Probeverträge mit denen abgeschlossen, haben erste Inhalte auf unsere Plattform gebracht und konnten so dann an die Nutzer ran. Das wussten wir aber auch nur, weil wir zuerst auf der anderen Seite zuerst mit den Nutzern gesprochen haben und verstanden haben, okay, was für Inhalte wollen die Nutzer, welche Nachrichten, welche Zeitungen sind interessant in so einem Bundle, das wir anbieten wollen. Das heißt, im Endeffekt war es halt wieder sehr viel User Research, der uns gesagt hat, wie können wir das matchen und wie können wir das Interesse bei den Verlagen wecken, weil wir auch verstanden haben, wo sozusagen die Bedürfnisse bei den Verlagen und bei den Nutzern sind und wo dieser Mismatch dann auch eigentlich passiert gerade zwischen beiden Parteien. Und so, genau, so sind wir halt relativ schnell eben auf die Lösung gekommen, dass wir erstmal die Inhalte ranholen, um dann die Nutzer mit ranzuziehen.
Das finde ich sehr spannend. Und ich möchte mit dir ja heute vor allem mal über das Thema, wie launcht man ein neues Abo-Produkt sprechen? Also wie macht man die Produktentwicklung? Wie macht man User Research? Wie macht man dann auch Go-to-Market? Da würde mich jetzt am Anfang einmal interessieren, in welcher Phase siehst du dich denn im Moment? Also wo steht ihr gerade? Wir haben jetzt gerade viel über die Anfänge gesprochen. Die liegen ja jetzt auch schon ein bisschen hinter euch.
Genau, ein bisschen, aber auch gar nicht so lange. Also mir kommt es jetzt auch schon wieder so vor, als ob wir 10 Jahre an Informed arbeiten, aber eigentlich sind es auch nur 2,5 und seit letztem November sind wir auch eigentlich erst auf dem Markt. Das ist noch nicht mal ein Jahr. Wir sind klassisch in so einer Startup-Entwicklungsgeschichte gerade zwischen Product-Market-Fit und Growth-Phase. Product-Market-Fit ist was, woran man arbeitet, indem man das Produkt rausbringt, vielleicht auch mit ersten Leuten testet, entweder ganz offiziell oder in einer Beta-Phase. Wir haben beides gemacht und haben auch in der Beta-Phase sehr viel gelernt, was funktioniert, aber auch was nicht funktioniert und sind dann letzten November ja mit dem Abo auch offiziell gestartet in Europa und arbeiten uns jetzt gerade so ein bisschen in diesen Product-Market-Fit rein. Uns gibt es ja noch nicht mal ein Jahr ganz offiziell. Und in der Phase muss man auch verstehen, hat man das Richtige gebaut, nutzen die Leser das jeden Tag. Und bei so einem Produkt wie Informed ist es ja zusätzlich nochmal eine Herausforderung, ich glaube, für viele inhaltliche Abo-Modelle, dass es nicht nur die App selbst, die man baut, ob die die richtigen Features hat, die richtige Funktion, den richtigen Nutzerflow, sondern auch sind es die richtigen Inhalte, sind es auch die richtigen Verlage, mit denen wir gepartnert haben. Und da den Product-Market-Fit zu finden, ist ein bisschen schwieriger als vielleicht bei anderen klassischen, sagen wir mal, Tools oder Software-as-a-Service-Produkten, wo du ja nur das reine Produkt hast, was an sich für sich genommen ja auch schon eine Herausforderung ist. Bei uns kommt halt noch eins hinzu. Gleichzeitig sind wir auch schon in der Phase, wo wir sagen, wir sehen einen ersten Product-Market-Fit und wir wollen jetzt sozusagen mit Marketing, mit Paid-Advertisements, mit unterschiedlichen Methodiken eben unsere Nutzerbasis wachsen sehen.
Dann lass uns doch mal nach und nach die einzelnen Phasen durchgehen und jetzt möchte ich nochmal mit dir ganz an den Anfang springen. Du selbst warst vorher bei Microsoft, warst dort viele Jahre für Wunderlist mitverantwortlich. Wann kamen du und deine Mitgründer auf die Idee, ein Startup zu gründen? Wann wolltet ihr so diese Corporate-Welt verlassen und lieber was Eigenes machen?
Ich war ja vor Microsoft lange bei Startups. Ich hatte auch während der Uni-Zeit schon meine eigene Firma. Das war aber eher so eine Art Agentur-Business und bin auch seit 15 Jahren mehr oder weniger in Startups unterwegs, entweder als Entwickler oder als Product Manager.
Du hast dich ja eigentlich auch bei Microsoft nie beworben, oder? Du wurdest ja mitgekauft mit Wunderlist.
Ich wurde mitgekauft. Das hat viele Vorteile, ein paar Nachteile, aber es war auf jeden Fall eine sehr aufregende Zeit, die ich nicht missen will. Ich habe auch sehr viel gelernt. Einmal sogar ganz offiziell 2 Stunden vor Bill Gates gepitcht. Wow. Das war schon mit das Highlight, sehr aufregend.
Glaube ich.
Aber irgendwann hatte ich dann auch selber genug von der Corporate-Welt, habe mich auch nach einem kleineren Team und einer etwas anderen Mission, die vielleicht auch näher an mir als Person ist, danach gesehnt. Habe dann auch erstmal eine kleine Pause gemacht nach Microsoft und einer meiner Mitgründer, der auch ein sehr enger Freund von mir ist, Martin Kelble, der eben bei der Financial Times und bei der beim Kapitalmagazin war, wir beide wollten eigentlich schon immer was gründen. Und dann haben wir uns im Sommer 2020, Covid, Lockdowns etc. öfters mal zusammengesetzt und uns verschiedene Ideen angeschaut, kam aber immer wieder auch auf dieses Journalismus-Nachrichtenthema, weil was Informed im Endeffekt für jeden unserer Nutzer sein soll, war Martin für mich. Wenn, als wir uns zusammengesetzt haben, war eigentlich immer erstmal so ein kurzer Catch-up, ein bisschen Plauderei und im Endeffekt habe ich ihn dann immer gefragt, so was sind die aktuellsten Nachrichten, was ist so das am wichtigsten. Also ich persönlich komme eher aus so einer ich würde mich selber eher als faulen Nachrichtenkonsumenten bezeichnen. Ich bin jetzt nicht der klassische News-Junkie, der 2-3 Stunden am Tag die Nachrichten liest und verfolgt, sondern ich habe mir eher so ein Produkt für mich selber gewünscht, was ja auch immer eigentlich eine ganz gute Ausgangslage war.
Stimmt.
Und Martin war die menschliche Implementierung dieses Produktes, weil ich habe ihn immer gefragt, was ist eigentlich mit Thema X passiert, wo kann ich da was nachlesen. Er hat mir sehr interessante Artikel geschickt, er hat bestimmte Sachen in den Kontext gepackt. Und irgendwann, als wir in unseren Brainstormings saßen, meinten wir, warum bauen wir das eigentlich nicht für die Masse?
Warum bauen wir dich nicht als App?
Genau. 1800 Martin oder 1800 Frag Martin. Genau, und so kam eigentlich die Idee zustande. Wir sind dann relativ schnell, wie ich dir schon meinte, in den User Research gekommen, weil wir gesagt haben, wir müssen natürlich auch den Nutzer besser verstehen. Von eine Research-Menge von 1 ist da nicht ganz stellvertretend. Sind dann halt, wie gesagt, relativ schnell in den Research, haben verschiedenste Plattformen benutzt, wo wir einen Fragenkatalog von 50, 60 Fragen, die auch von einem befreundeten User-Researcher nochmal gecheckt wurden, haben wir da online gestellt, circa 1500 Leute in Deutschland, Großbritannien und den USA dazu befragt.
Wie seid ihr in die Sonne gekommen?
Da gibt es Plattformen für, die bieten dir das. Du sagst sozusagen, ich würde gerne Menschen zwischen 25 und 45 Jahren befragen, die einen geregelten Job haben, ein gewisses Einkommen. Da definiert man so ein bisschen dann seine Nutzergruppe oder die, wo man glaubt, dass man am ehesten auch ein Produkt für die bauen kann. Sagen wir mal, ein 14-jähriger Gymnasiast wird jetzt wahrscheinlich nicht das eigene Geld haben, um das Informed-Abo zu zahlen und vielleicht auch noch nicht das Interesse, wobei das super schön wäre, wenn mehr und mehr oder wenn man auch teilweise vielleicht auch mit Schulen kollaborieren könnte. Aber genau, also da haben wir dann sozusagen eine erste Variante, auch eine sehr breite unserer Zielgruppe definiert und haben denen dann diese Fragen gestellt und die Plattform hat dann sozusagen die Leute dazu gefunden. Und die haben dann diesen Fragekatalog ausgefüllt. Dazu hatten wir schon mal erste sehr interessante Erkenntnisse.
Was habt ihr da so rausgefunden? Und von diesen 60 Fragen, welche fandest du am erkenntnisreichsten?
Puh, das liegt jetzt schon 2 andere User-Research-Phasen her. da müsste ich mal überlegen. Ich fand so, also es gab jetzt, glaube ich, nichts so riesig Überraschendes, ehrlicherweise. Wir haben halt sehr viel auch abgefragt, was sind so die Kombinationen an digitalen Angeboten, die gelesen werden. Also beispielsweise viele haben dann gesagt, ich würde gerne den Spiegel und die New York Times lesen oder ich abonniere jetzt schon die Zeit, aber mir fehlt ein bisschen was anderes, was ich gerne lesen würde. Was aber super spannend war, weil das ist für mich immer super wichtig, wenn man überlegt, wie baut man so ein Produkt, ist, was sind die Gewohnheiten und wann liest man wie Nachrichten? Und da gibt es dann halt so drei ganz klare Phasen, die sich auch rausgebildet haben. Morgens, mittags und abends ist so ein bisschen immer die Momente, wo viele, zumindest von denen, die wir befragt haben, dann auch Nachrichten konsumieren. Morgens ist es dann eher so ein, gib mir in 30 Sekunden irgendwie die Übersicht, weil ich will einfach nur wissen, was wichtig ist. Mittags ist es dann eher so, okay, ich lese jetzt einen Artikel, der irgendwie vielleicht auch arbeitstechnisch relevant ist. Und abends war ganz spannend, haben wir dann auch so ein bisschen in unseren Benachrichtigungen und auch in der Kuratierung und wann welche Artikel rauskommen, haben wir halt auch beispielsweise gesehen, dass Leute gerne eher so Good News, gute Nachrichten vorm Schlafengehen lesen, was psychisch natürlich auch eine sehr interessante Herangehensweise ist.
In diesem Fragebogen, wie detailliert habt ihr da schon euer Produkt und eure Pläne beschrieben oder erstmal noch gar nicht? Also ging es da nur darum, die Gewohnheiten zu entwickeln, ohne zu sagen, was ihr genau vorhabt?
Ich meine, wir hatten ja schon die Idee, dass wir eine Plattform bauen, auf der wir die besten Nachrichten bündeln für eine Nutzergruppe, die wahrscheinlich noch kein Nachrichtenabo bisher hat. Inwieweit das unsere Fragestellung selbst beeinflusst hat, kann ich dir jetzt auch nicht mehr richtig sagen. Aber die Idee war nicht, dass wir denen jetzt schon ein halbfertiges Produkt beschreiben oder so, sondern da ging es wirklich schon eher um die Gewohnheiten. In der Zusammenarbeit mit dem User Researcher haben wir natürlich gelernt, dass wenn man diese Idee schon im Hinterkopf hat, teilweise dann auch dazu neigt, die Fragen in eine gewisse Richtung zu bringen. Deswegen haben wir den auch kurzfristig an Bord geholt, damit er die Fragen dann wieder eher in eine neutrale Fragestellung bringt sozusagen, weil wir sonst die Antwort fast vorausnehmen. Und das ist dann natürlich, wo ich bin jetzt kein professioneller User Researcher, aber da gibt es dann die Leute, die damit wirklich auch helfen können.
Jetzt würde ich das gerne mal übertragen. Viele der Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja schon in großen Unternehmen und wenn die ein neues Produkt starten, gibt es sehr viele Rahmenbedingungen, die man irgendwie beachten muss. Also im Gegensatz zu einem Startup startet man einfach nicht auf der grünen Wiese. Wie vermeidet man es denn, dass man sich zu sehr von Anfang an schon auf das Produkt fokussiert, was man so im ersten Moment im Kopf hat?
Das hängt von den Rahmenbedingungen sehr stark ab. Also es ist super schwierig, pauschal zu beantworten, aber das Erste, was mir jetzt in den Kopf kommt, ist, ich würde die Rahmenbedingungen, soweit es geht, runterbrechen auf was wirklich gegeben ist oder nicht sein darf und daraus dann auch den Research zu stricken. Also nicht so sehr, das ist ja so ein bisschen die, welches Produkt willst du bauen und welches Problem willst du lösen? Das ist ja so ein bisschen die Frage, okay, können wir im User Research wirklich herausfinden, ist das Problem, was wir lösen wollen, gegeben oder ist es ein anderes Problem oder wollen wir überhaupt das Problem erstmal herausfinden? Mhm. Das ist der gute User Research am Anfang. Weniger, würdest du dieses Produkt nutzen, ja oder nein? Weil das ist halt eine Frage, die kann man mit ja oder nein beantworten, aber dann hast du halt auch nicht, also dann hast du vielleicht im schlimmsten Fall hast du ein 50-50 oder du hast 100%, die nein gesagt haben und dann bist du halt so, okay, das Produkt, was ich bauen wollte, will jetzt keiner, aber das hat mir jetzt eigentlich auch nicht wirklich weitergeholfen. Ich habe zwar vielleicht eine Schleife vermieden, aber es geht halt so ein bisschen darum, welches Problem kannst du lösen, wonach sehnt sich ein Nutzer, was fehlt dem Nutzer, genau. Und das auch in Kombination mit den Rahmenbedingungen, das ist ja super spannend. Wenn du schon gewisse Rahmenbedingungen hast, ist es vielleicht sogar auch einfacher, dass du nicht eben grüne Wiese dir 1000 verschiedene Lösungswege anschauen musst, sondern vielleicht hast du dann halt nur 10 am Ende und dann musst du innerhalb dieser 10 dann herausfinden, was am besten für den Nutzer ist. Und vielleicht kommst du auch nochmal auf ganz andere Ideen, wenn du eher offene Fragen stellst, basierend wiederum halt auch auf den auf den Vorbedingungen, auf den Rahmenbedingungen, die du hast. Das ist, also das finde ich in dem Sinne eigentlich, Einschränkungen macht es ja fast einfacher. Oft.
Ja, das kann ich bestätigen. mich würde noch ein zweiter Punkt zu eurer Grundidee interessieren. Und zwar habt ihr euch ja von Anfang an auf einen Markt fokussiert mit Nachrichten, der generell so im VC-Kontext nicht besonders beliebt und attraktiv ist. Ich glaube, VCs scheuen kaum ein Geschäftsmodell mehr als Nachrichten. Wieso habt ihr trotzdem daran geglaubt, dass ihr in diesem Markt gründen wollt?
Weil wir ganz fest dran glauben, dass es gesellschaftlich notwendig ist. Dass es eigentlich am Ende, entweder hat man als Gründer Glück und reitet eine Welle, auf der gerade viele drauf sind, oder man hat halt eine Idee, an die man ganz fest glaubt und man auch sehr davon überzeugt ist, dass man sie zum Erfolg führen kann. Und dann muss man halt ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, um andere auch davon zu überzeugen. Wir glauben ganz fest an unsere Mission, dass wir Nachrichten noch zugänglicher machen können, vor allem in einer Welt, wo es sehr fragmentiert ist und auch mit wachsender Anzahl an Abos. Und mit einer sinkenden Anzahl an Nachrichtenkonsum. Gerade kam wieder ein neuer Artikel vom Reuters-Institut, dass ungefähr 36% unserer Gesellschaft, also ich glaube weltweit oder Europa, bin ich mir nicht ganz sicher, aktiv Nachrichtenkonsum vermeiden. Und das ist, glaube ich, gesellschaftlich eher was Gefährliches als was Gutes. Und dem wollen wir dann halt auch aktiv entgegenwirken, indem wir bessere Produkte bauen, neue Kollaborationen, neue Wege finden, wie man eben auch neue Umsatzwege finden kann. Und da glauben wir ganz fest dran. Und damit sind wir halt raus und konnten ja auch schon ein paar größere Investoren davon überzeugen. Das war auch notwendig, weil das natürlich auch ein Geschäftsmodell ist, was ohne initiales Investment eher schwierig ist. aber wir haben es geschafft.
Habt ihr die dann auch eher über die gesellschaftliche Mission bekommen oder einfach durch harte Zahlen und einen Businessplan, der überzeugt hat?
Beides, beides. Investoren, klar, müssen schauen, wie sie ihre Investments rechtfertigen können und auch wieder zurückbekommen können. Aber die suchen natürlich auch nach Gründern, die sehr von ihrer Mission überzeugt sind und da auch sehr viel Herzblut reinstecken wollen. Genau, deswegen, das war auch für die Investoren, die wir an Bord haben, wir haben die auch aktiv ausgewählt, ob wir mit denen langfristig auch zusammenarbeiten wollen. Da geht es nicht nur darum, dass die uns Summe X irgendwann auf unser Konto überweisen, wenn alles gut läuft, sondern dass wir mittel- und langfristig auch immer wieder von denen gechallenged werden, mit denen zusammenarbeiten, Input bekommen, Intros zu anderen Investoren oder zu guten Leuten im Netzwerk. Das muss ja alles passen. Also wenn es jetzt nur darum ginge, Geld einzusammeln und dann nie wieder mit denen zu sprechen, wäre das, glaube ich, auch eine schwierige Beziehung. Und da haben wir dann auch, das ist ja ein beidseitiges, fast Dating, könnte man sagen. Wir haben jetzt nicht nur, also die haben uns ausgewählt, aber wir haben auch die ausgewählt, genau. Mhm.
Jetzt finde ich es interessant, natürlich auch vor dem Hintergrund unseres allgemeinen Podcast-Themas, dass ihr euch natürlich für ein Abo-Modell entschieden habt. Frage 1, war das bei euch von Anfang an klar, dass es ein Abo werden wird? Und Frage 2, mein Eindruck ist, dass im Moment, wenn man Startups gründet, wenn man sich neue Produkte, neue Teams anschaut, eigentlich fast alle versuchen, Subscription-Modelle einzuführen. Also gerade im Softwarebereich, ich kenne kaum noch ein Produkt, was ohne SaaS-Modell auskommt. Habt ihr den Markt auch so wahrgenommen?
Im Journalismusbereich auf jeden Fall. Ich meine, das zeigt ja auch dein Podcast mehr oder weniger, dass Abo-Modelle, glaube ich, also Abo-Modelle sind zum einen am einfachsten umzusetzen, aber auch zum anderen am einfachsten zu verstehen für den Nutzer. Also ich gehe immer davon aus, was ist wirklich, was macht am meisten Sinn für den Nutzer, was ist am verständlichsten, worüber muss ein Nutzer am wenigsten nachdenken. Und wenn man ihm ein ganz klares Angebot gibt, hier sind 5 Vorteile, warum du bei uns 9,99 ist es nicht, aber bei uns 9,99 im Monat ausgeben solltest, ist das halt wirklich auch das Einfachste zu verstehen. Wenn ich ihm jetzt sage, vielleicht gibst du bei uns 3 € im Monat aus oder 65, je nachdem, was du konsumierst, das ist halt schwieriger zu planen, es ist komplexer im Kopf. Es kann sein, dass es funktioniert. Es gibt ein gutes Beispiel, wo es ein bisschen funktioniert hat, aber anscheinend auch nicht so richtig gut. Blendle wurde vor knapp 10 Jahren auch mal gestartet. Ich weiß, ich habe nie in den Büchern drin gesteckt, aber die waren jetzt auch nicht der riesige Erfolg. Das war ein sehr gutes Modell. Unserer Meinung nach sind die auch ein bisschen zu früh gestartet. Da gab es noch gar nicht so viele Abos und sehr viele Inhalte waren halt auch free. Und ich glaube, es lohnt sich auch immer mal wieder, links und rechts Sachen auszuprobieren. Also beispielsweise in Indien hat Spotify ein sehr interessantes Modell. Die haben kein Jahresabo, glaube ich. Die haben nur ein Monatsabo und die haben sogenannte Day Passes. Also, dass du quasi dir einen 24 Stunden Zugang dazu kaufen kannst, ohne dass du ein Tagesabo abschließt, sozusagen, was sich jeden Tag erneuert. Das heißt, es ist wirklich 24 Stunden Zugang, so wie ein BVG-Ticket oder also öffentliches Ticket für die U-Bahn, was 24 Stunden lang gültig ist. Und das ist relativ spannend und funktioniert anscheinend auch relativ gut.
Und in eurem Fall war es jetzt von Anfang an klar, dass es Abo wird? Oder war sowas wie Mikrotransaktionen oder vielleicht sogar Werbefinanzierung auch mal im Gespräch?
Mikrotransaktionen war auch mal im Gespräch, aber wir sind dann, wie gesagt, auch aus unterschiedlichen Gründen der Nutzerführung und auch basierend auf Kalkulation im Businessplan eher schnell davon weggekommen und haben gesagt, das Abo-Modell ist am einfachsten zu implementieren für uns und auch am einfachsten verständlich für den Nutzer. Und man weiß, was man bekommt für das Geld, was man im Monat ausgibt. Werbefinanzierung wollten wir von Anfang an vermeiden, weil das in Kombination mit sozialen Medien wie die in den letzten 10 Jahren irgendwie sehr vorherrschend auch Nachrichten zum Teil vertrieben haben, auch sehr viel zu sogenannten Clickbait-Titeln von Artikeln geführt hat und das so ein bisschen für uns entgegen Qualitätsjournalismus ist. Das ist vielleicht auch eine sehr starke Meinung dazu. Ich glaube, da gibt es halt unterschiedliche Abgrenzungen. Aber wir haben letztens auch mit ein paar Leuten von der FT gesprochen und die haben sich ja teilweise auch sehr aktiv dagegen entschieden, Werbung zu schalten und dafür das Abo-Modell zu verfolgen, weil das, was natürlich auch passiert ist, wenn du Werbung schaltest, ist der Werbetreibende dein Kunde und nicht der Nutzer. Und wir wollen eigentlich, dass unser Kunde der Nutzer ist und der auch immer im Mittelpunkt steht.
Gibt ja den schönen Satz, if you don't pay for the product, then you are the product.
Exactly.
In Startups arbeitet man ja ganz oft mit irgendwelchen Hypothesen oder oft spricht man ja auch eher von Wetten, weil man Geld dahinter setzt, wenn man startet. Was waren so die Wetten, mit denen ihr in die Startphase gegangen seid?
In die Startphase, das ist eine gute Frage. Müsste ich mal unsere Notion-Archive rausgraben und mir das nochmal genau anschauen im Detail. Aber ich meine, die größte Wette ist, dass Leute bereit sind für eine Kombination an Premium-Artikeln, die wir aus unterschiedlichsten Quellen kombinieren, bereit sind zu zahlen und das auch täglich nutzen. Das ist so die größte Wette. Und das ist, das hat sich jetzt in unserer aktuellen Nutzergruppe auch bewahrt. Wir sehen natürlich auch gewisse Herausforderungen. Ich weiß nicht, ob das schon mal bei dir diskutiert wurde, aber wir sehen natürlich, dass auch ein Teil der Nutzer gar nicht so viele Artikel lesen. Die gucken sich lieber eher die Überschriften an und vielleicht so die ersten ein, zwei Sätze, aber so viel Zeit zum Lesen eines längeren, auch Economist-Artikels, den wir beispielsweise kuratieren, ist vor allem unter der Woche gar nicht so viel Zeit. Also auch morgens, wenn man irgendwie mal kurz was liest. Das heißt, eine Wette war, wir lizenzieren und kuratieren sehr gute Artikel von unseren Partnern und die Leute lesen sie auch. Da ist dann beispielsweise, haben wir gesehen, ist jetzt nicht 50-50, aber ein Teil unserer Nutzer lesen dann gar nicht so viele Artikel, dass es sich lohnt. Deswegen haben wir beispielsweise jetzt auch neue Feature eingeführt, womit man eventuell, wenn man jetzt nicht so sehr an diesem einen Thema interessiert ist, trotzdem Bescheid wissen will, was ungefähr im Artikel gesagt wird, haben wir dafür halt auch Zusammenfassungen eingefügt in die App.
Es gab ja vor kurzem schon mal oder vor ein paar Jahren schon mal so eine kleine Studie, die besagt hat, dass die meisten Menschen Artikel in Social Media teilen, obwohl sie die Texte gar nicht gelesen haben, die einfach nur die Headline geteilt haben, obwohl der Artikel vielleicht am Ende sogar was ganz anderes gesagt hat.
Genau, das hat ja auch wieder mit Werbekosten und Clickbait-Titeln und ach, das ist spannend, aber ich habe es gar nicht gelesen. Da kann man ganz viel drumherum machen und deswegen beispielsweise ein Projekt auf unserer Roadmap auch für Engineering ist, dass wir, ich glaube, Twitter hat das so ähnlich, dass wir das einbauen, dass sollten wir unser System meinen, dass du den Artikel nicht gelesen hast und den teilen willst, dann benachrichtigen, also schicken wir dir eine Nachricht vorher und sagen, bist du sicher, dass du diesen Artikel teilen willst, obwohl du ihn nicht gelesen hast. Das ist schon, also das finde ich halt dann halt relativ spannend, wenn man dann anfangen kann, mit solchen Sachen zu experimentieren und zu schauen, wie sich auch das Nutzerverhalten dann entsprechend ändert, weil die Leute machen es ja nicht absichtlich. Mhm.
Es gibt ja so verschiedene Engagement-Metriken, auf die vor allem auch Verlage schauen, aber ich glaube generell Abo-Modelle. Eines ist Häufigkeit, eines ist Tiefe der Nutzung, eins ist Dauer der Nutzung und ein anderes ist noch Breite der Nutzung, also quasi Vielfalt unterschiedlicher Inhalte. Sind das auch Dimensionen, die ihr messt, die ihr verfolgt?
Wir messen alles, genau. Das also alles GDPR-konform und anonym, aber wir messen alle diese Faktoren auf jeden Fall, weil wir auch verstehen wollen, wie Nutzer sich verhalten und was sie auch konsumieren. Würden wir die Tiefe nicht messen, wüssten wir nicht, dass die Leute manchmal gar nicht die Artikel lesen oder vielleicht nach einem Paragraph abbrechen. Das ist schon super spannend und bei uns gibt es noch ein paar andere. Also dadurch, dass wir dieses Daily Brief Format haben, wo du durch die 10, 15, 20 Artikel, die wir täglich kuratieren, durchscrollen kannst und da jetzt auch für alle Nutzer ohne dass sie ein Abo abschließen müssen, die Zusammenfassung bereitstellen, schauen wir auch, wie lange sich jemand auf dem Daily Brief aufhält, wie tief er scrollt, wie lange er über einer Zusammenfassung schwebt, um ungefähr abschätzen zu können, ob die Zusammenfassung gelesen wurde. Und das sind auf jeden Fall, also es kommen noch ganz andere KPIs, ne? Wie viel Umsatz generieren wir im Monat, im Jahr, wie viele Daily Actives haben wir, Monthly Actives, Weekly Actives ist super spannend, finde ich auch bei Nachrichtenkonsum gerade. Manche konsumieren montags bis freitags, manche lesen eher am Samstag und am Sonntag, manche gemischt. Das sind schon alles Metriken, die uns sehr genau zeigen, auf was wir optimieren, wann wir vielleicht auch mal eine Erinnerung an jemanden schicken, wo es nicht gerade nervig ist, dass man eine Push-Benachrichtigung oder eine E-Mail bekommt. Genau.
Und habt ihr dabei festgestellt, dass es so bestimmte KPIs gibt, die besonders stark korrelieren mit einem Abo-Abschluss und dann eventuell auch mit der Abo-Haltbarkeit? Oder sind die etwa gleich wichtig?
Es sticht jetzt noch nicht so richtig viel heraus, außer wahrscheinlich, je mehr Artikel du vollständig liest, desto eher bleibst du auch bei einem Abo. Dadurch, dass wir jetzt die Zusammenfassung umsonst anbieten, sehen wir das auch eher so als Funnel in das Abo hinein. Deswegen bieten wir im Moment auch keine Artikel vor der Paywall an, sondern wir sagen, wir kuratieren Premium-Inhalte. Das sind alles normalerweise Artikel, die hinter den Paywalls unserer Partner sind. Daher musst du ein Abo abschließen, wenn du den gesamten Artikel lesen willst. Und daher ist das für uns jetzt eine Metrik, eher, wenn du einen vollen Artikel liest, dass du auch beim Abo bleibst. Und diese Aktivität, nutzt du es täglich, bist du noch eher dabei, nutzt du es wöchentlich, ist eine gute Chance, dass du länger dabei bleibst, dass die sogenannte Lifetime Value eines Abos dann auch höher ist. Mhm. Das haben wir schon gesehen. Also es ist so ein bisschen die Häufigkeit und die Tiefe, die wir da sehen. Nicht so sehr die Breite, weil wir haben auch gesehen, dass Leute auch sehr spitze Interessen haben und es kann sein, dass sie nur für die Wirtschaftsartikel zu uns kommen und dann ist die Breite dann eher irrelevant, weil sie sagen, hey, wenn ich meine 3-4 Artikel in der Woche von der FT und vom Economist bekomme, dann ist das schon mal ein sehr gutes Angebot und da bleibe ich dann auch gerne bei informed.
Ja, ich finde das ganz spannend. Das kam im Gespräch mit dem Urban Sports Club raus, die ja auch so ein Marktplatzmodell haben, dass dort die Breite halt total wichtig ist, weil die Kunden sonst eher ein Abo bei einem der Anbieter abschließen, also bei ihrem örtlichen Yoga-Studio, wo sie immer hingehen. Und deswegen versuchen sie gezielt dann die Nutzung verschiedener anzubieten. Bei euch höre ich raus, ist es vielleicht relevant, dass sie unterschiedliche Medien verfolgen, aber nicht unbedingt unterschiedliche Themen, oder?
Genau. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber das war so, als ich mir die Daten auch das letzte Mal angeguckt habe, ungefähr der Fall. Aber ich glaube, die unterschiedlichen Medien ist schon ein sehr starker Anzugspunkt. Mhm. Aber das ist ja häufig auch im Nachrichtenkonsum so, dass es halt die Leute gibt, die sagen, ich lese Politik und Wirtschaft, weil das für meine Arbeit relevant ist und dann lese ich noch Sport, weil das irgendwie für mich privat relevant ist. Mhm. Was anderes interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Wohingegen bei Urban Sports, wo auch einer der Gründer auch ein Angel-Investor bei uns ist, daher haben wir auch viel von denen gelernt und wir haben uns sehr häufig mit denen auch am Anfang zusammengesetzt. Und wenn jemand sagt, ach, ihr seid ein Spotify für Journalismus, dann versuche ich immer zu korrigieren und sage, eigentlich wären wir gerne eher in Urban Sports für Journalismus, weil das genau die Analogie ist, die dann die Leute noch näher an unserem Produkt bringt, was das Verständnis angeht. Nur auch im internationalen Bereich ist Urban Sports dann nicht ganz also ist schon bekannt, aber wenn ich mit Leuten in den USA spreche, ist es halt noch nicht so bekannt, weil die da noch nicht sind. Da ist dann Spotify auch wieder da.
Da würde ich gerne auch nochmal kurz bleiben, nämlich ihr habt neben den Angel-Investoren ja auch eine ganze Reihe von Mentoren mit engen Partnern, Vertrauten, mit denen ihr euch austauscht, schon von Beginn an. Was waren so die wichtigsten Ratschläge, die euch mit auf den Weg gegeben haben?
Wir haben ja ein sehr starkes journalistisches Board aufgebaut mit den ehemaligen Chefredakteuren der FT, vom Economist und der ehemaligen Geschäftsführerin von der Washington Post. Und da ging es sehr viel darum, dass sie uns gechallenged haben, dass wir wirklich auch qualitativ kuratieren. Mhm. Wir sind ja damit gestartet zu sagen, wir wollen, dass Experten und Journalisten bei uns kuratieren, weil Nachrichten so komplex sind, dass man da erstmal auch ein Verständnis für aufbauen muss und sich da auch Experten ranholen muss. Und die haben uns über ein Jahr lang, haben sie sich auch täglich die Kuration angeschaut, auch in der Beta-Phase, wo es noch nicht ganz offen und frei verfügbar war für alle, und haben uns wirklich fast täglich oder wöchentlich Feedback gegeben, was gut war, was nicht gut war. Und da haben sich dann auch unsere Journalisten intern und auch die Experten, mit denen wir extern zusammenarbeiten, wirklich auch über die Zeit gebessert. Und das war mega spannend und auch nochmal eine ganz andere Dynamik, die ich auch aus anderen Startups eigentlich nicht so kenne, dass wir mit solchen Experten da auch, die uns auch so vertrauen und so hinter dem Produkt stehen, auch zusammenarbeiten konnten.
Das sind ja echt beeindruckende Namen. Wie habt ihr die dafür begeistert, euch zu unterstützen und euch so viel Zeit zu spenden?
Ich glaube, Martin ist ein sehr überzeugender Gesprächspartner. Also Martin war dafür verantwortlich und war sehr erfolgreich dabei. Ich kann dir tatsächlich noch nicht mal das Geheimnis dazu verraten. Ich glaube, die stehen hinter unserer Idee, die mögen uns als Gründerteam und wollen, dass sowas wie Informed auf der Welt existiert. Ich glaube, also Das sind die einfachen Begründungen. Die komplizierteren müsste dir Martin irgendwann in einem anderen Gespräch dann auch nochmal erzählen.
Das diskutieren wir mal in der Bar aus. Dann würde ich in den Phasen gerne mal einen Schritt weitergehen, und zwar zum MVP. Also ihr hattet jetzt die erste Idee, habt das Ganze durch User Research validiert. Was war das erste so wirklich Minimalprodukt, mit dem ihr dann auch in den Beta-Test auf die ersten Nutzer zugegangen seid? Wie habt ihr entschieden, welche Features da unbedingt rein müssen? Wie roh darf das noch aussehen?
Wenn du dich nicht schämst mit dem, was du rausgehst, dann bist du zu spät rausgegangen. Das ist ja auf Englisch auch so ein sehr klassischer Startup-Satz. Und den wollten wir verfolgen. Ich habe auch selber gemerkt, das ist mir teilweise schwer viel, aber ich habe mich dann auch selber und das Team gechallenged, dass wir so früh wie möglich rausgehen. Wir sind tatsächlich ein bisschen auf die Nase gefallen mit dem MVP, aber das war auch ein gutes Learning. Wir haben anhand vom User Research eigentlich ein leicht anderes Produkt definiert als das, was ich dir auch vorhin gepitcht habe. In der konkreten User Experience, weil wir in der ersten Version eigentlich nur mit sogenannten Deep Dives gestartet sind. Mhm. Ein Deep Dive haben wir damals definiert als zu einem bestimmten Thema kuratieren wir die besten 5 Artikel und schreiben auch noch eine kurze Intro/Zusammenfassung dazu. Das heißt, zum Thema, weiß ich nicht, Trump Indictment findest du dann die 5 besten Artikel mit einer Intro davor von unseren Editors geschrieben. Mhm. Das war sowohl in der User Experience, also das war vom Research her, hat das total Sinn gemacht, das zu bauen. Und als wir uns auch intern davon überzeugt haben, dass der Flow Sinn macht, waren wir irgendwie auch fest davon überzeugt, da haben wir was, das hat noch niemand so richtig gemacht, auch wenn man sich überlegt, okay, eigentlich ist das ein Dossier, das gibt es auch schon sehr lange im Journalismus. Aber man ist ja auch, man muss sich auch so ein bisschen anfeuern als kleines, junges Team. Mhm. Und sind wir damit dann in die Beta-Phase gegangen und haben halt gemerkt, okay, die Leute klicken maximal einen Artikel an, sind aber auch schon so ein bisschen von dem Konstrukt überfordert, weil wie erklärst du einem Nutzer, dass das jetzt kein Artikel ist, sondern ein Konstrukt, was mehrere Artikel enthält, wo du einmal reinklicken musst und dann nochmal reinklicken musst. Und dann haben wir gemerkt, okay, das war eigentlich viel zu komplex.
Das ist auch so der Klassiker zwischen dem, was die Nutzer sagen, was sie wollen, und dem, was sie dann am Ende wirklich wollen, weil am Ende ist es ihnen wahrscheinlich dann doch zu anstrengend, oder?
Zu anstrengend oder zu, also es geht, ja, es geht darum, du musst den Nutzer so schnell wie möglich und so einfach wie möglich zum Ziel führen. Und wenn du eine Nachrichten-App launchst, dann erwartet der Nutzer erstmal Artikel. Also der Grund-Building-Block sozusagen einer Nachrichten-Experience ist halt ein Artikel. Und wenn du dann zu viel drumherum baust, dann braucht der Nutzer viel zu lange zum Artikel und dann ist er eher enttäuscht und bricht halt vorher ab. Und da, also wir haben die Deep Dives noch, weil wir immer noch sehr fest davon überzeugt sind, aber ich glaube, es ist eher so eine Reise, wo wir den Nutzer auch erstmal hinführen müssen. Deswegen sind wir auch erstmal, also wir haben die Deep Dives noch in der App, ab und zu machen wir auch noch einen Deep Dive, wenn es sich wirklich lohnt, zu einem Thema, was halt irgendwie komplexer ist, was sehr viele unterschiedliche politische Perspektiven hat, wo wir auch sehr viele interessante Inhalte finden. Aber wir starten erstmal mit dem Daily Brief, ganz simpel mit den Artikeln.
Das erinnert mich lustigerweise gerade an das Gespräch mit Holger Seim von Blinkist, der auch davon sprach, dass so die kleinste Einheit bei ihnen immer der Blink sein wird. Und sie machen dann Playlists, wo verschiedene Blinks kuratiert sind. Aber am Ende geht es immer darum, dass die Menschen die einzelnen Kurzbücher hören oder lesen.
Genau, genau. Und wenn du jetzt mit der Playlist startest, dann musst du erstmal wahrscheinlich ein aufwendiges Onboarding-Tutorial, irgendwie sehr viele Erklärungen, und da springen dann auch schon wieder sehr viele Menschen ab. Wenn man digitale Produkte baut, ist es ja diese klassische Reise, dass wenn du irgendwie 4 Schritte zum Ziel brauchst als Nutzer, verlierst du bei jedem Schritt 30-50% deiner Nutzer. Das heißt, eigentlich versuchst du natürlich, so wenig Schritte wie möglich zu haben. Und wir haben uns da das Leben halt komplexer gemacht, als wir es hätten machen müssen. Wir packen jetzt direkt am Anfang die Artikel mit den Zusammenfassungen, und dann kannst du in den Artikel klicken und den Artikel lesen. Und wenn du tatsächlich zu einem Thema sehr viel tiefer einsteigen willst, dann haben wir auch zu bestimmten Themen und ab und zu auch neue, dann diese Deep Dives, die wir kuratieren.
Kannst du uns noch ein bisschen genauer sagen, wie dann dieser MVP ansonsten aussah? Also was waren so Features, auf die ihr am Anfang vielleicht verzichtet habt, weil sie noch nicht notwendig waren? Also ich denke da jetzt gerade an irgendwie Registrierung, Login, war wahrscheinlich alles noch nicht so relevant, oder?
Das ist heutzutage ja, wenn du auch von null startest, relativ einfach zu bauen. So ein Sign-in with Apple, Sign-in with Google, das sind, also ich will jetzt Und meine Entwickler würden mich wahrscheinlich korrigieren, aber sagen wir mal im übertriebenen Sinne, es sind 5 Zeilen Code, die du einbaust und ein bisschen was in der Datenbank, was du abspeichern musst. Das ist heutzutage gar nicht mehr so aufwendig. Es geht eher darum, was du am Anfang testen willst. Wir haben relativ schnell, also wir haben den MVP mit den Deep Dives und dem Daily Brief gestartet, aber beispielsweise vielleicht erstmal ohne den Explore-Teil, weil so viele Inhalte hatten wir noch gar nicht, dass sich ein Explore-Bereich überhaupt lohnen würde. Das heißt, den kannst du natürlich später anstellen. Sobald genug Inhalte sind, dann zeigst du die auch auf. Bookmarking war, also dass du dir einen Artikel speichern kannst, damit du ihn später liest und wir dir vielleicht auch eine Benachrichtigung schicken. Das wollten wir relativ schnell testen, um zu verstehen, werden Leute das nutzen. Das war aber nicht direkt im ersten MVP, sondern sagen wir mal einen Monat oder anderthalb Monate später mit drin. Du baust ja dann natürlich auch eine Roadmap und schaust. Aber am Anfang wollten wir erstmal das Konzept eines Deep Dives testen und mehrere Deep Dives pro Tag. Wie viele lesen die Leute? Wie viele davon sind auch wirklich interessant? Wie viele kann unser redaktionelles Team überhaupt zusammenstellen, weil das ja auch relativ aufwendig ist am Anfang. Und das haben wir dann im Kern auch erstmal getestet, haben dann aber natürlich kontinuierlich weitergearbeitet, sind mit der iOS und mit der Android-Version gestartet. Die haben wir als gemeinsames Konstrukt gebaut, also mit einem Framework, das heißt Flutter. Damit baust du einmal für beide Systeme und es sieht trotzdem sehr nativ, also es sieht und fühlt sich sehr nativ an. Und hatten auch eine sehr rohe Web-App, aber die haben wir dann auch erst später noch viel weiter ausgebaut, weil wir gesagt haben, auf dem Telefon sind da, wo die Nutzer auch meistens die Nachrichten zum ersten Mal konsumieren. Wir wollen jetzt beispielsweise eine Sache, die wir jetzt bauen, ist, wenn du in der iOS-App dir einen Artikel speicherst und dann irgendwie unsere Seite im Web auf dem Laptop aufmachst, dass dann oben ein Banner kommt und sagst, du hast den Artikel gespeichert, willst du den jetzt auf dem großen Bildschirm lesen? Weil es ist oft ja auch angenehmer, als einen langen Artikel auf dem Telefon zu lesen.
Das sind immer so schöne, liebevolle Details, über die ich mich dann immer freue, weil wahrscheinlich die meisten dafür kein Budget oder keine Zeit freimachen würden, aber am Ende ist es das, was einem in Erinnerung bleibt und auffällt. Wie viele MVPs hattet ihr denn? Ich höre da gerade so ein bisschen raus, dass es wahrscheinlich jede Woche es irgendwie einen neuen MVP gab in dieser Beta-Phase und ihr dann so euch von Schritt zu Schritt durchgetestet habt.
Eine Sache, die ich bei Wunderlist gelernt habe und sehr schätze, ist, du bringst jede Woche eine neue Version deiner App raus, selbst wenn es nur der kleinste Bugfix ist. Das bringt dich dazu, dass du einen Prozess gerade im Entwicklungsteam aufbaust, wo niemals längere Zeit neuer Code irgendwo rumliegt und nicht benutzt wird und vielleicht auch fehleranfällig wird. Und es bringt so eine gewisse Gewohnheit mit drin. Sagen, wenn du jetzt 6 Monate an etwas baust und nie was rausbringst, dann wirst du irgendwann auch nervös, du kriegst kein Nutzerfeedback, und du distanzierst dich fast so ein bisschen von der Außenwelt und von deinen Nutzern. Wenn du jede Woche ein Update rausbringst, egal ob da nur ein kleiner Bugfix oder ein großes Feature drin ist, hast du jede Woche was, worüber du sprechen kannst. Du testest weiter die App und sie verbessert sich eh jede Woche. Und da ist eine Gewohnheit. Und Gewohnheiten auch selbst in solchen Teams aufzubauen, ist super wichtig.
Hat das generell einfach was mit der Arbeit in Sprints auch zu tun, dass es dann ein Teil des wöchentlichen Sprints immer ist?
Genau, genau. Wir reden nicht von Sprints, wir reden auch nicht so richtig von Scrum oder Co. Wir nehmen so die besten Komponenten aus allen möglichen Ansätzen und Frameworks, aber sind da nicht irgendwie strikt auf einem, was wir verfolgen und versuchen davon alles umzusetzen. Aber ja, also wir haben in dem Sinne keine wöchentlichen Sprints, aber wir haben Donnerstag wird Code gecheckt, Freitag wird alles zu Apple und zu Google geschickt und wenn die es approven, wird Montag die neue Version in den Store gestellt.
Aber kann ich aus eigener Erfahrung total bestätigen. Also selbst im journalistischen Kontext hat man ja oft diese entweder täglichen oder wöchentlichen Rhythmen, wo dann veröffentlicht wird. Und das gibt einem eine totale Struktur, das hilft einem dabei, Qualität langfristig aufzubauen und sich von Woche zu Woche auch zu verbessern, was den Prozess angeht, nicht nur was die Inhalte angeht. Generell, vielleicht gibst du uns da noch ein bisschen Einblick. Du hast gerade gesagt, ihr holt euch so die besten Sachen aus verschiedenen Frameworks raus. Was sind so deine Lieblings-Frameworks oder deine Lieblingsmethoden, auf die du setzt?
Gute Frage. Wenn du mein Team fragen würdest, würden die wahrscheinlich sagen, ich bin kein großer Fan von Strukturen oder Prozessen, sondern ich bin sehr großer Fan davon, zu machen und drumherum dann das zu finden, was auch für einen funktioniert. Also beispielsweise wöchentlich was eine Version in die App-Stores zu bringen, ist eine Gewohnheit. Wir haben mit unseren Designern und mit unseren Engineers irgendwann mal so Missions definiert. Missions sind mehrwöchige Projekte, wo wir noch nicht ganz wissen, wie wir ein Problem lösen und erstmal herausfinden wollen, wie wir das Problem lösen. Das kann oft im Kleinen, aber auch im Großen. Wenn wir wissen, wie wir ein Problem lösen und was wir dafür bauen müssen, dann ist das direkt ein Projekt und dafür wird dann direkt ein Projekt angelegt und das wird dann auch abgearbeitet. In den Missions gibt es dann auch Discovery. Das kann auch mal gegen die Wand fahren. Mhm. Wir haben vielleicht auch einen falschen Ansatz oder haben vielleicht auch am falschen Problem gearbeitet. Und sobald dann sozusagen wir wissen, wie wir das Problem lösen, wird das dann wieder zu einem klassischen Projekt. Mhm. Ansonsten geht es mir viel darum, dass wir so asynchron wie möglich arbeiten. Das ist für mich gerade in diesem Remote-First-Setup sehr wichtig. Also in so einem kleinen Team zu viele Strukturen und Prozesse zu definieren, ist meist sehr unnötig, weil die Koordination zwischen den Leuten eigentlich relativ schnell stattfinden kann. Wenn jetzt unser Entwickler-Team von, ich glaube, aktuell so 5, 6 Leuten auf irgendwann vielleicht 60 anwächst, sollte das überhaupt notwendig sein, mit allem, was heute möglich ist, dann müssen wir auch mehr Prozesse und Strukturen festlegen. Das habe ich natürlich auch bei Microsoft gesehen, wenn du auf einmal Tausende von Teams mit Hunderten von Entwicklern hast, die müssen sich ganz anders koordinieren, als wenn 6 Entwickler in Slack zusammenarbeiten. Slack, Linear und Notion. Was ich aber als Remote-First-Team gemerkt habe, ist, Meetings sind anstrengend, nehmen sehr viel Zeit weg und sind gar nicht so produktiv am Ende. Mhm. Deswegen haben wir Stück für Stück versuchen wir so asynchron wie möglich in der Koordination, wenn es darum geht, an Projekten zu arbeiten, versuchen wir sehr, sehr asynchron zu arbeiten, also nicht unbedingt in Meetings. Wir haben so 1, 2, 3 feste Meetings pro Woche und wenn dann irgendwer selber nochmal mit jemand anderem sprechen muss, dann ja, aber versuchen wir zu vermeiden. Wir definieren ein Projekt in Notion beispielsweise mit einer festen Struktur. Mhm. Was versuchen wir zu lösen? Was ist das Problem? Was für Daten haben wir dazu? Wie wäre ein erster Lösungsansatz? Was müssen wir tracken, um zu sehen, ob es erfolgreich war? Wie sieht der Pitch für dieses Projekt in einem Satz aus? Dann wird das mit der Kommentarfunktion in Notion erstmal zwischen den verschiedenen Parteien, die da irgendwie involviert sind, diskutiert, bis das abgesegnet wird. Und dann geht es sozusagen in die Design- und Entwicklungsphase, wo Designer und Entwickler dann in Figma, in Miro, in anderen Tools asynchron auch wieder sozusagen die Diskussion, also das Design ausarbeiten, die Diskussion dazu führen, Fragen stellen und dann geht es in die Entwicklung. Und das hilft uns relativ asynchron und im eigenen Tempo, in den eigenen Arbeitsphasen, wo man auch produktiv ist. Also ich bin eher nachmittags produktiv, deswegen mache ich morgens E-Mails. Ich weiß, dass viele Artikel, die über morgen Menschen schreiben, dann sagen genau andersrum, aber jeder muss halt auch irgendwie seinen Rhythmus finden. Und genau, da versuchen wir so asynchron wie möglich zu arbeiten, weil wir auch sehr verteilt sind in Europa als Team. Aber mehr habe ich da jetzt auch nicht, was ich unbedingt einfließen lassen würde in ein Team. Das hängt, also ich passe mich da eher dem Menschen an, als dass ich den Menschen, der einem Prozess oder einer Struktur versuche anzupassen.
Mhm. Aber also für mich klingt das so, als hättet ihr schon einige ziemlich gute Strukturen, die sich andere auch abschauen könnten. Ich würde nochmal gerne zurück in die Beta-Phase springen. Also wie genau habt ihr dann in dieser Beta-Phase das Feedback eingesammelt? Also habt ihr da Menschen über die Schulter geschaut, wie sie die App nutzen? Habt ihr ihnen Feedback-Fragebögen geschickt? Was waren da so eure Methoden, um möglichst schnell möglichst viel zu lernen?
All of the above, also alles. Du hast glücklicherweise, wenn du iOS und Android-Apps baust, hast du glücklicherweise ein Feedback-Tool eingebaut in Apple, also im iPhone, dass wenn die beispielsweise das Telefon schütteln, während sie eine Beta-App, die über TestFlight, was deren Beta-Framework ist, nutzen und das Telefon schütteln, dann können sie direkt Feedback an uns senden. Und da haben wir sehr viel Feedback auch drüber bekommen, was funktioniert, was sie mögen, wo sie irgendwie stecken geblieben sind. Wir haben jede Woche mehrere Interviews halbstündig, einstündig mit Nutzern geführt, um zu verstehen, was nutzen sie nicht. Das haben wir alles dann gesammelt, auch in eine Struktur gepackt, in Notion, in Google Sheets, was auch immer, und haben daraus dann Erkenntnisse gezogen und versucht zu verstehen, was funktioniert nicht. Sind dann entsprechend auch relativ schnell von diesen Deep Dives eben zu einem Artikel, Daily Brief, gesprungen. Haben den eine ganze Weile laufen lassen, haben da weiter getestet, haben gesehen, dass die Leute dabei bleiben, lesen, manche einfach nur ein bisschen scrollen, haben auch gesehen, dass sich unsere, also wir haben für die Beta-Phase haben wir eine Waitlist von knapp 10.000 Leuten aufgebaut.
Oh, wow.
Und es hat uns auch schon mal so ein bisschen das Signal gegeben, okay, das, was wir, also die Grundsatzidee, die wir pitchen auf unserer Landingpage, die resoniert mit Leuten.
Das heißt, die Landingpage hattet ihr zuerst und da konnte man dann einfach die E-Mail-Adresse eintragen.
Genau. Genau. War auch eine sehr coole Landingpage. Die hatten befreundete Designagentur gebaut, wo so Zeitungen übereinander lagen und wenn du runtergescrollt hast, dann sind die Zeitungen zur Seite gegangen und dann kam Informed als Lösung sozusagen.
Ich glaube, die habe ich sogar damals mal gesehen, ja.
Es war eine ganz coole Landingpage. Ich glaube, da haben wir sogar einen Award oder so für gewonnen. Genau. Also das war schon mal ein gutes Signal. Eine Waitlist ist auch immer eine sehr einfache Art und Weise, eine Produktidee überhaupt zu testen. Heutzutage gibt es ja zig Page-Bilder und dann einfach eine Domain drauf und dann einfach einen kleinen Pitch, irgendwie interessant designt. Kannst den Marketing-Text über ChatGPT optimieren lassen, wenn du willst. Und dann kannst du damit schon mal rumgehen und schauen, funktioniert es nicht, wollen die Leute sowas haben. Erstes interessantes Signal.
Ich empfehle sogar schon für die Produktentwicklung einfach mit der Landingpage zu starten. Also einfach vielleicht als PowerPoint oder als Figma-Mockup, weil man da die Kernbotschaften ziemlich gut ausarbeitet und dann ein ganz gutes Gespür dafür bekommt, ob man das formulieren kann, was man eigentlich verkaufen möchte. Weil viele Projekte starten ja erstmal viel zu kompliziert.
Genau. Und das ist mir auch aufgefallen bei Informed in einem Gespräch, wie wir beide das haben, kann ich super gut in 2-3 Minuten mit sehr viel Text, was ich dann ja schaffe, rauszubringen, die erklären, was Informed ist, aber das auf 3-4 Punkte runterzubrechen auf einer Landingpage, das ist eine Herausforderung für sich. Da müssen auch Texter, also da muss man sehr gut sein im Pitch, um das rüberbringen zu können für jemanden, der noch nie von dir gehört hat vorher und irgendwie zufällig auf deine Seite gestolpert ist. Von daher, ja, ich bin auch sehr großer Fan davon, das mit Landingpages initial zu testen. Auf jeden Fall haben wir dann für die Beta-Phase aus dieser Liste von 10.000 Leuten jede Woche eine gewisse Anzahl an Leuten, die signifikant genug für quasi diese Version, die wir dann die Woche über rausgebracht haben, in die App gelassen und haben darüber dann eben Kohorten gebildet. Und jede Kohorte konnten wir dann in unserem Tracking, in unserem Data-Tool quasi schauen. Und wir haben halt dann über die Zeit gesehen, dass sich mit jeder Kohorte ist die Retention besser geworden, ist die Aktivität besser geworden und irgendwann waren wir halt sicher genug in diesen Kohorten, dass wir gesagt haben, jetzt fangen wir an, die Bezahllogik einzubauen und 2 Monate später sind wir dann gelauncht.
Okay, und wie sah euer Launch aus? Also seid ihr mit großen Pauken und Trompeten auf den Markt gegangen oder erstmal ganz leise, vorsichtig, zögerlich, so ein vorsichtiger Launch?
Ich würde sagen, mit einer gewissen Menge an Pauken und Trompeten. Also Freunde von mir kamen dann irgendwie ein paar Tage nach dem Launch und meinten, ich habe 3 Tage lang nur euch auf LinkedIn gesehen. das war schon mal ein gutes Zeichen. Wir haben schon relativ viel gemacht, viel PR eingesammelt, viel Presse, viel gepostet auf allen Social-Media-Kanälen. Wir haben natürlich unsere Social-Media-Kanäle auch schon in der Beta-Phase ausgebaut und haben das auch natürlich genutzt und haben alle Kanäle, die uns dafür zur Verfügung gestanden, genutzt, weil natürlich muss man als neues Produkt auch erstmal an den Start gehen. Das konnten wir machen, weil das Produkt, also wir haben die Bezahllogik haben wir eingebaut und haben die auch erstmal 1-3 Wochen getestet. So ist es nicht. Also ich würde jetzt niemals mit einem neuen Feature, was kaum getestet ist, irgendwie dann mit Pauken und Trompeten rausgehen. Das heißt, die ersten Leute konnten schon das Abo abschließen, bevor wir den offiziellen Launch hatten, aber beim offiziellen Launch stand halt alles und die App war stabil. Ich war auch noch nie bei so einem stabilen Launch dabei, wo wir schon relativ viel Traffic auch auf den Servern hatten und dann nichts passiert ist, auch keine größeren Bugs oder so. Da bin ich auch sehr happy über unser Engineering-Team und auch sehr stolz, wenn ich das sagen darf, was die für eine gute Arbeit da geleistet haben. Aber auch das gesamte Team, was wir da teilweise auch an Medienresonanz bekommen haben, war schon echt gut, war auch sehr sichtbar auf jeden Fall. Muss man, glaube ich, auch als Consumer-App heutzutage. Also entweder baut man eine App, die so viral ist, weil auch die Feature vielleicht wie bei einem sozialen Netzwerk nur so funktionieren. Also Slack hat sehr wenig Marketing über die letzten 8-9 Jahre gemacht, weil deren Wachstumsmechanismus einfach schon in der App eingebaut ist.
Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt erst so richtig mit Podcast-Werbung sehr intensiv starten. Also ich war überrascht, dass sie es jetzt offensichtlich nötig haben.
Naja, jetzt haben sie ja, also sie haben ja über die letzten paar Jahre von Microsoft Teams auch Konkurrenz bekommen. Und das ist natürlich schwierig, mit Microsoft in Konkurrenz zu treten.
Ja, gerade im Corporate-Umfeld.
Genau.
Was mir bei euch auch aufgefallen ist, ist, dass ihr einen Launch by Product Hunt hattet. Und das hört man ja bei Startups auch immer wieder. Würdest du uns vielleicht mal ein bisschen erklären, was hat es mit Product Hunt auf sich? Warum ist das für Startups so wichtig? Und was muss man dabei beachten?
Ja, keine einfache Frage. Und was man alles beachten muss, ist eine noch weniger einfachere Frage, weil das schon ein sehr aufwendiger Prozess ist teilweise. Product Hunt ist eine Plattform, wo neue digitale und vielleicht auch physische Produkte zum Teil vorgestellt werden. Und das fing, glaube ich, sehr klein, fast eher als Hobby an und hat sich dann wirklich als sehr große Plattform entwickelt. Und die ist super spannend, weil da treiben sich die sehr viele der sogenannten Early Adopters rum. Wenn du ein Produkt launchst, hast du halt oft gerade am Anfang die Early Adopters in der Kurve, in der Wachstumskurve, bis es irgendwie in der Masse der Gesellschaft ankommt. Und dann irgendwann hast du auch die Late Adopters für so ein Produkt. Und auf Product Hunt tummeln sich halt die Early Adopters da. Die sind da und gucken so, ach, welche neuen Tools, Apps, Programme etc. Gibt's irgendwas für mich? Das ist fast wie ein Hobby. Und da zu launchen und irgendwie auf Platz 1, 2 oder 3 für den Tag, also jeden Tag launchen mehrere Produkte und man kann dann als normaler Nutzer die Produkte, die man mag, so upvoten. Und der die meisten Upvotes hat, ist auf Platz 1, geht halt runter und die ersten 3 kriegen dann auch nochmal, also werden dann auch nochmal beworben über LinkedIn, über die Newsletter oder die ersten 5, glaube ich. Und wenn man da landet, dann hat man halt erreicht man auf einmal sehr, sehr viele Early Adopter und das lohnt sich natürlich, weil die dann auch eher am Anfang die App mal ausprobieren, vielleicht auch mal das Abo probeweise abschließen und das ist natürlich auch eine sehr interessante Zielgruppe, gerade für ein junges Startup oder auch für eine junge App.
Abgesehen von Product Hunt, das ist ja, würde ich sagen, generell in der Startphase wichtig, dass man sich jetzt nicht auf die falsche Zielgruppe fokussiert, auf die Menschen, die vielleicht noch nicht mal ein Smartphone haben, die sind natürlich deutlich schwieriger für eine App zu begeistern. Hast du irgendwas gelernt, wie man es schafft, auch auf anderen Kanälen eher die Early Adopter anzusprechen?
Was bei uns ganz gut funktioniert hat, war tatsächlich die Kollaboration mit Experten. Mhm. Ich weiß jetzt, also ob das jetzt die klassischen Early Adopter sind oder weil wir mit den Experten zu tun haben, die auch eher mit Early Adoptern arbeiten, das kann ich dir jetzt nicht ganz konkret sagen. Aber bei uns kuratiert ja nicht nur das interne journalistische Team, sondern auch Experten, die dann zu einem gewissen Thema Experten sind und dann sagen, ach, dieser eine Artikel, der ist super für das Thema und den empfehle ich jedem, der daran interessiert ist, weil, und dann gibt es eine kleine Intro und der Artikel ist dann bei uns verfügbar. Und darüber sind wir natürlich über LinkedIn und über deren soziale Netzwerke, wo sie halt auch eine gewisse Followerschaft aufgebaut haben, relativ gut auch an Early Adopter rangekommen. Das ist halt sehr spannend, gerade auch im Journalismus sehr spannend, weil du hast natürlich ab einem gewissen Alter und drunter hast du eine Generation, die auch eher Einzelpersonen vertraut und folgt.
Mhm. Influencer.
Hat sich halt einfach, Influencer hat sich über Instagram, über TikTok, über Co. aufgebaut, aber halt auch nicht nur, also Influencer oder halt Influencer/Experten, die auf einem gewissen Thema auch Experten sind. Und denen vertrauen sie, wohingegen sie vielleicht keine große oder starke Bindung zu einer Zeitung wie der New York Times haben oder dem Economist, weil sie da vielleicht auch noch gar nicht angekommen sind oder weil es sich vielleicht grundsätzlich nicht interessiert. Aber wenn dann jemand im Klimabereich Experte ist und dann einen Artikel vom Economist empfiehlt, dann haben wir auf einmal wieder Inhalte anders aufbearbeitet und an eine Zielgruppe gebracht, die sonst vielleicht diesen Artikel gar nicht gefunden hätte.
Mhm. Das finde ich spannend. Was man ja auch oft hört, ist, dass viele Apps erstmal mit der iPhone-Version starten, weil iPhone-Nutzer auch tendenziell eher Early Adopter sind und vor allem eher eine hohe Zahlungsbereitschaft haben. Merkt man ja schon an dem teuren Smartphone, das sie sich kaufen. Ist das auch eine Erfahrung, die ihr gemacht habt? Ich meine, du hast ja gesagt, dass ihr sowohl Android als auch iOS gleichzeitig entwickelt habt, aber waren die ersten Abonnenten tendenziell eher bei Apple unterwegs?
Ich würde sagen, der größere Teil unserer Abonnenten ist auf Apple und ein kleinerer ist auf Android, aber das hängt auch ganz stark von der Verteilung von Smartphones in den verschiedenen Ländern ab. Mhm. Dadurch, dass wir Informed ist in jedem Apple App Store und Google Play Store auf dieser Welt verfügbar und du hast natürlich in anderen Ländern hast du ganz andere Verteilungen zwischen iPhone und Android. Daher wollten wir auch von Anfang an auf beiden verfügbar sein. Glücklicherweise haben wir relativ schnell zwei gute Entwickler gefunden, die eben dieses Framework beherrschen, Flutter, mit dem man einmal baut und für auf beiden verfügbar ist. Mhm.
Jetzt seid ihr international gestartet. Du hast vorhin schon mal gesagt, ein Teil des Pitches an New York Times und Co. war, dass ihr Märkte bedient, in denen sie selbst nicht aktiv sind oder nicht so stark sind, also hauptsächlich Europa, vielleicht sogar Deutschland. Auf welche Märkte, auf welche Segmente habt ihr euch denn zum Start fokussiert?
Auf jeden Fall ganz stark auf, also wir wollten nie was ausschließen, sondern eben den Fokus auf was Bestimmtes richten. Wir sind auch in den USA verfügbar. Mhm. Bewerben das aber nicht ganz so stark. Und Deutschland ist schon unser stärkster Markt, danach auch UK und Skandinavien. Mhm. Und Europa war vom Marketing und vom Fokus her schon der Fokus. Und Segmente, wir haben halt durch den User Research haben wir eine sogenannte Target Persona definiert. Das ist wir nennen die intern den Performer. Und der Performer ist quasi zwischen 30 und 45, hat wenig Zeit, um sich zu informieren, hat wahrscheinlich noch kein Abo, maximal eins vielleicht, ist aber Nachrichten interessiert, muss auch beruflich gut informiert sein. Und wir haben zwei A4 Blätter voll Definitionen für den Performer und haben auch noch einen anderen, den Explorer, den wir jetzt auch langsam angehen, so als sozusagen nächste Target-Persona. Das hilft sehr, um die App darauf zu optimieren. Nicht zu sehr, weil sonst schießt man sich vielleicht auch zu sehr in etwas ein, aber schon am Anfang das zu optimieren. Aber es hilft auch fürs Marketing, für Tone of Voice, wie man es nennt, wie man die Brand aufbaut. Das ist schon sehr hilfreich dafür. Also unsere Head of Design war da auch sehr hinterher, dass wir das sehr konkret definieren, damit man darauf dann basierend dann auch alles drumherum definieren kann.
Dann würde ich zuletzt gerne nochmal kurz auf euch als Gründerteam zu sprechen kommen. Du hast es schon mehrfach gesagt, ihr habt euch da sehr, sehr gut ergänzt. Was ihr gemeinsam habt, ist, dass ihr vorher in teilweise sehr, sehr großen Konzernen gearbeitet habt. Was sind so Dinge, die ihr aus diesen Konzernen jetzt mitgebracht habt, die euch bei der Produktentwicklung helfen? Also seien es Methoden, seien es Mindsets, sei es irgendwie spezielle Learnings, die ihr dort gemacht habt.
Martin, der bei der Capital auch Digitalchef war und auch die digitale Sparte aufgebaut hat und damals auch Capital Plus aufgebaut hat, hat natürlich sehr viel Erfahrung im Abo-Modell-Business mitgebracht, was uns sehr geholfen hat, gerade auch wie ein deutscher Verlag so ein Abo-Modell aufbaut, von null oder von für Capital konkret von null aus. Das hat schon sehr geholfen. Bei mir war es tatsächlich so, dass Microsoft mir im Vergleich auch zu den Startups, bei denen ich vorher war, schon ein bisschen mehr, also widerspricht sich jetzt vielleicht ein bisschen, aber ein bisschen mehr Struktur und ein bisschen mehr Prozess beigebracht hat, als davor bei kleineren Startups. Und ganz konkret auch ein bisschen mehr dieser User Research und dieser Ansatz, wie man das Produkt auch baut. Ich glaube, damals so 2010, 2011, als auch so die zweite Welle in Berlin an Startups, bisschen weg vom E-Commerce, vielleicht eher so Tools, auch eher Consumer-Produkte, da war sehr viel Ausprobieren. Ich glaube, wir hatten auch sehr spät erst beispielsweise bei Wunderlisten einen User-Researcher dabei. Da war sehr viel Trial and Error dabei. und da einen systematischeren Ansatz, gerade im User Research, damit du dir später eben andere Fehler ersparst, das hat schon sehr geholfen, was gerade aus dem Konzern kam. Andersherum, ich mag die Arbeit im kleinen Team, wenn auch eine Company eher überschaubar ist. Wir sind jetzt knapp 12 Leute. Das ist überschaubar, das fühlt sich sehr verbunden an. Und in einem großen Konzern habe ich mich eher so ein bisschen gefühlt, als ob ich untergehe oder nur ein sehr kleines Rad im Getriebe bin. Das lässt sich nicht vermeiden. Der eine braucht das, der andere braucht das. Ich bin halt eher happy in einem kleinen Team. Und das wurde auch dann wieder bestätigt, sobald wir Informed gestartet haben.
Kann ich nachvollziehen. Bevor wir zu unseren Schlussfragen kommen, gibt es noch etwas, was ich dich unbedingt hätte fragen sollen? Irgendein Thema, was dir am Herzen liegt, aber wozu du jetzt noch gar keine Gelegenheit hattest, das zu äußern?
Ich glaube, eine Sache, die ich noch gelernt habe oder die mir sehr wichtig war und wo ich auch gesehen habe, wie wichtig die gerade in so einem Bereich wie Journalismus ist, aber auch generell, wenn man was Neues startet, ist das Thema Branding. Mhm. Ich komme jetzt nicht klassisch aus dem Design, aber ich habe halt gemerkt, wie sehr eine Brand, ein Icon, ein Logo, Farben wirklich so stark da reinspielen, dass gerade in so einem Bereich wie Nachrichten und Journalismus man mit einer kompletten neuen Brand ja auch erstmal Vertrauen aufbauen muss. Mhm. Also wieso sollte uns jemand, der uns, keine Ahnung, bei Instagram findet, überhaupt vertrauen, dass wir sinnvoll kuratieren? Dass der oder diejenige wird sich jetzt nicht erstmal auf der Seite anschauen, ja, die haben ein cooles Board, da sind erfahrene Leute dahinter, das dauert viel zu lange. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, 3, 4, 5 Monate wirklich sehr viel auch Zeit und Arbeit investiert, um wirklich eine sehr starke Brand aufzubauen, auf die ich auch sehr stolz bin. Ein sehr guter Freund und Angel Investor meinte, du brauchst eine Brand, die du mit Stolz auf der Republika beispielsweise präsentierst. Wenn du das nicht hast, dann sprichst du auch gar nicht so gerne darüber.
Ich finde tatsächlich, dass Design auch oft ein bisschen unterschätzt wird in der Startphase. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, weil es halt eine gewisse Professionalität einfach schon suggeriert.
Genau. Und das auch ganz unterschwellig. Also Design darf auch gar nicht so sehr im Vordergrund stehen, sondern es müssen genau die richtigen kleinen Hebel sein, die dann unbewusst dir als Nutzer auch zu verstehen geben, okay, hier ist irgendwie was, also da was Gutes, was Lustiges, ja, genau.
Also es ist liebevoll, es ist nicht irgendwie so hingerotzt, das finde ich, transportiert es immer.
Genau. Und das war auch eine sehr coole Experience, eine sehr coole Reise, das mitzumachen von den ersten Designs, die wir hatten, zu dem, was wir jetzt haben und wie wir da auch iteriert haben.
Da habt ihr mit eurem Neongrün natürlich auch einen sehr präsenten Farbton, den man schnell wieder erkennt. So, dann jetzt zu den eigentlichen Schlussfragen, nämlich auf welches Abo möchtest du persönlich nicht mehr verzichten?
Das war jetzt ein langes ich glaube, ich bleibe auch bei Spotify. Also das ist für mich schon eher so eine der meistgenutzten Apps. Wenn es darauf ankommen würde, wäre das wahrscheinlich mit einer der letzteren, die gehen würden. Obwohl ich neuerdings auch auf Business-Seite würde ich nicht unbedingt auf das ChatGPT-Plus-Abo verzichten wollen. Ich weiß nicht, ob man das hier laut sagen sollte, aber solange es noch erlaubt ist in Europa, das auch.
Okay, sehr cool. Zweite Frage. Welches Abo-Unternehmen ist für dich ein Vorbild? Ist es auch Spotify oder gibt es ein anderes?
Ich meine, Spotify wird auf jeden Fall auf ganz vielen Ebenen immer ein Vorbild sein, weil die haben natürlich ein Abo-Business aufgebaut, was seinesgleichen sucht teilweise. Mhm. Ich muss sagen, auf eine gewisse Art und Weise ist Netflix auch super spannend, was die für eine Entwicklung und auch Pivots hinbekommen haben, gerade früher von einem DVD-Business hin zu einem Abo-Modell, hin zu eine komplett neue Sparte inspirieren, wo TV- und Filmproduzent, also Studios, überhaupt gar nicht vor, keine Ahnung, 10 Jahren noch gar nicht selber drüber nachgedacht haben, sowas zu machen. Und dann hat Netflix eigentlich diese Sparte komplett selbst definiert. Struggelt jetzt natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch damit, aber das finde ich schon mega spannend.
Ja, auch spannend, wie sie von der Plattform, die nur Inhalte anderer kuratiert hat, selbst zum Studio, zum Produzenten wurden und mittlerweile ja einen Großteil Eigenproduktion haben, was ja auch der richtige Weg war, wenn man sieht, dass Disney Plus den eigenen Content jetzt von ihnen wegzieht und jedes andere Studio eigene Streamingdienste startet.
Richtig. Und nicht nur in den USA, sondern halt auch wirklich international produzieren. Also wenn man sich anschaut, was da für teilweise hochwertige Produktionen auch aus Deutschland, Korea, Türkei, Spanien auch kommen, das ist schon Wahnsinn.
Stimmt, einige der größten Hits, Haus des Geldes, Spanisch, Squid Game, Koreanisch, also
genau.
Cool. Und dritte und letzte Frage, was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen?
Gute Frage.
Große Augen, ihr seht ihn ja gerade nicht, aber er hat gerade sehr große Augen gemacht.
Ich sehe mich ganz selten als Vorbild, weil ich sehe mich immer eher als jemanden, der selber noch sehr viel zu lernen hat und noch sehr viel lernen will. Deswegen finde ich, also ist diese Frage auch eher schwieriger zu beantworten. Für mich, also ich bin einfach der Meinung, immer am Nutzer orientieren. Das ist auch so ein bisschen Teil unseres Pitches, dass wir da, als wir angefangen haben mit Informed, so ein bisschen so ein Mismatch zwischen Verlagen und Nutzern gesehen haben und uns ganz stark am Nutzer orientieren wollen. Und dann einfach so viel experimentieren wie möglich, bis man halt auf das Richtige kommt. Ich glaube, vielleicht auch gerade im Konzern traut man sich weniger zu experimentieren als vielleicht in einem Greenfield-Startup oder Blue-Ocean-Startup. Wenn man es kann, super. Wenn nicht, dann so viel wie möglich. Aber ich glaube, dieses immer am Nutzer orientieren, was Product, was Businessmodell, was auch Team angeht, das ist für mich, glaube ich, immer das A und O, gerade wenn man Consumer-Apps baut und bei B2B im Endeffekt auch, weil selbst ein B2B-Produkt wird einfach vom einzelnen Menschen dann im Endeffekt genutzt.
Unbedingt. Ein sehr, sehr schönes Fazit. Vielen, vielen Dank, Ben, dass du dir Zeit für das Gespräch genommen hast.
Ich danke dir.
Das war Benjamin Matthew von Informed. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen und ihr konntet einiges daraus mitnehmen. Falls das so ist, dann empfehlt den Podcast doch gerne einem Kollegen oder einer Kollegin, denn so findet er am ehesten noch neue Hörerinnen und Hörer. In der nächsten Episode schauen wir dann hinter die Kulissen eines der meistdiskutierten und meistbeachtetsten Medien-Startups in Deutschland, nämlich Gabor Steingarts Media Pioneer. Das sind die mit dem Boot. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Bis dahin, euer Lennart.